Echo 3 an Echo 7. Hahn Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lou. Was geht's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann nirgends eine Spur von Leben entdecken.
So. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echo 3 an Echo 7. Die 43. ist es heute und wir haben viel vor. Max war nämlich wieder im Kino.
Wie so oft. Ich war sogar mehrmals im Kino, aber über einen der beiden Filme darf ich leider noch nicht reden. Das geht erst in einer Woche.
Noch gar nicht?
Nee.
Welcher war es?
Das ist tatsächlich ein bayerischer Krimi, das Reragu Rendezvous. Sag das mal 10-mal bitte.
Reragu Rendezvous, oh je, oh je. Ja, das weiß ich nicht. Ist das so auf dem Niveau von Rosenheim-Cops oder?
Das ist einer von diesen Eberhofer-Krimis. Also davon gibt es gleich schon 6
Gott
Stück.
Gott sei Dank nichts.
Gibt schon 6 Stück. Die sind alle ziemlich ulkig, total witzig und von Konstantin den Film produziert und dementsprechend auch relativ hochwertig produziert. Also.
Ah ja, okay. Gut, aber wir haben heute auch einen Gast dabei, eine Gästin, um genau zu sein. Das ist die Jeanette. Hallo Jeanette.
Ja, hallo zusammen.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Ja, ich weiß nicht, du bist zwar bekannt in unserer Convention-Bubble, aber vielleicht stellst du dich mal kurz den Hörern vor, die jetzt nicht auf jeder von unseren ja, Äußerungen da zugegen sind.
Ja, hallo zusammen, Jeanette Makes oder Jeanette Müller. Wer auf der FedCon unterwegs ist, hat mich vor allem auf der Bühne gesehen, unter anderem mit 3 Vorträgen über Mars-Missionen. Ich habe einen selbstgebauten Mars-Rover durch die Flure flitzen lassen und dieses Jahr einen Star-Wars-Droiden. Und das ist auch das Hobby, mit dem ich mich momentan maßgeblich beschäftige. Ich baue Droiden in Lebensgröße und flitze auf Comic-Cons und ähnlichen Veranstaltungen rum. Und ansonsten bin ich in jeder Ecke irgendwie umtriebig bei allem, was mich irgendwie interessiert. Auch insbesondere bei den Podcastern, was mich ja hierher gebracht hat.
Ah ja. Ja, also immer wenn ich dich treffe oder mit dir rede, dann kommt irgendwas raus, was du alles schon gemacht hast. Du bist ja ein richtiger Tausendsasser in diesen ganzen Bereichen, Technik und Sci-Fi und so weiter.
In den letzten 25 Jahren war ich schon außerordentlich umtriebig. von Modellbau über 3D-Konstruktion, das mündete dann dazu, dass ich Wettersatelliten für die ESA konstruiert habe, damit die für ihre Präsentation benutzen konnten. Dann habe ich mich in Netzwerktechnik mit beschäftigt, habe Webseiten gebaut, war dann mit WarDrivern unterwegs zu einer Zeit, als man in der ganzen Stadt noch 20 bis 30 WLANs gefunden hatte. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her.
Ja.
Dann war ich sehr viel aktiv in App-Entwicklung, habe eine eigene Podcast-Client-App geschrieben und das hat mich dazu gebracht, dass ich sehr aktiv in der Podcast-Szene unterwegs war, weil auch diese App viele Features mitgebracht hat, die sonst eher untypisch waren und von Deutschen alles rundrum um das Podlove Project und Tim Pritlove so entstanden ist, ist da eingebaut. Hab dadurch sehr, sehr viele Podcaster kennengelernt, so immer so zwischen Tür und Angel, wenn die gerade irgendwo rumgerannt sind. Und ja, dann bin ich mal ausgewandert, bin 3 Jahre in der Schweiz gewesen. Das war eher ein unschönes Erlebnis, aber
oha.
Ja, egal, nicht so wichtig. Auf jeden Fall bin ich wieder da. Und um Fuß zu fassen, habe ich dann, als ich zurückkam, mein altes, uralt Hobby Modellbau wieder an den Start gebracht. Daraus sind dann die The Expanse Raumschiffe entstanden. Also ich habe fast alle Raumschiffe der ersten 3 Staffeln The Expanse gebaut. Die standen dann auch auf der FedCon in einem Art and Beauty Raum rum. Und weil ein Gast, der dort stand, meinte, jetzt wäre es noch cool, wenn die Geschütztürme sich drehen würden, habe ich mich hingesetzt und das nächste Raumschiff mit beweglichen Geschütztürmen ausgestattet. Und von da bin ich dann direkt rübergegangen zu einem ferngesteuerten Mars Rover, der 12 Kilo wiegt und 80 Zentimeter lang ist.
Ja. Kundenwünsche werden sofort erfüllt, ne?
Sozusagen, genau. Also wenn ich sie cool finde, definitiv.
Ja, das ist ja, schon ganz schön viel, was du gemacht hast. Hattest du nicht mal gesagt, du wärst auch mal beim Chaos Computer Club gewesen?
Ja, das ist aus dieser Wardriving-Geschichte entstanden. Damals hieß das halt Wardriving wegen Wireless Access Revolution Driving. Wir hatten dann so 25 cm Stummelantennen, haben wir oben per Magnet aufs Auto gepinnt und sind damit durch die Stadt gefahren. Heißt, so 4 Stunden, 5 Stunden durch Mannheim fahren und man findet 60 Netze. Also, das ist lange her. Aber diese Gruppe hat sehr, sehr gut zusammen funktioniert. Und dann haben wir uns aber darüber hinaus mit anderen Themen noch beschäftigt. Zum Beispiel Lockpicking. Wie kriegt man Vorhänge, Schlösser zerstörungsfrei auf?
Oh mein Gott.
Und daraus ist dann tatsächlich der Chaos-Treff Mannheim entstanden, die immer noch das Logo benutzen, das ich damals entworfen habe. Wurde dann zum Chaos Computer Club Mannheim. Der CCC ist ja eigentlich, es gibt zwar den Dachverband in Berlin, aber es gibt da diese Splittergruppen und die Chaos-Treffs, die sind dann noch kleiner in verschiedenen Städten und da war ich eben Teil von Mannheim. Aber auch da bin ich bereits 2007 raus, weil das Jahr mich dann nach Stuttgart gebracht hat und dann der Anschluss verloren gegangen ist ein wenig. Aber ja, Chaos Computer Club, als nächstes dann Podcast. Und dann war ich doch wieder auf dem Chaos Communication Kongress in Berlin, Hamburg und Leipzig, wo ich dann eben im Sendegate rund um Ralf Stockmann dann dort irgendwie zugange war, eben weil ich die App gebaut habe, die diese Features unterstützt, die alle gerne wollten. Zum Beispiel so Sachen wie Kapitelmarken oder Deeplinking an bestimmte Stellen von Episoden. Dinge, die Podcast-Client in der Masse bis heute nicht können. Genau, da haben sich damals rund um Tim Pritlove einige Leute zusammengefunden und haben sich überlegt, wie kann man Podcasts weiter voranbringen, wie kann man diesen Standard, über den Podcasts abgeholt werden, also den Feed, wie kann man den mit Inhalten noch aufstocken, damit da Mehrwert daraus kommt. Also zum Beispiel eine Liste von allen Sprechern, die drin sind, idealerweise sogar markiert, wann sie sprechen und wann nicht. Transkribierte Audiospur zu Text, damit es besser durchsuchbar wird. Kapitelmarken, Bilder an Kapiteln. Also so richtig viel Detailarbeit, die wir da reingesteckt haben.
So Multimedia-Erlebnis, Podcast dann, oder?
Genau.
Ja, ist ja interessant. Ja.
Ich meine, wenn eine Audiodatei das richtig implementiert hat, dann kann im Lockscreen auf deinem Handy statt dem Podcast-Logo auch das Bild angezeigt werden des Kapitels, das du gerade siehst. Du brauchst also das Handy nicht entsperren, sondern siehst direkt das Objekt der Begierde, über das gerade gesprochen wird.
Naja.
Falls es sowas
gibt. Ja, klingt auf jeden Fall auch nach viel Arbeit, das dann richtig einzurichten für den Podcast, ne?
Dafür gibt es ein Plugin für WordPress, das wird ja sowieso massiv benutzt, um Podcasts zu distributieren und da wird das Zeug dann schon in den Feed eingefügt. Das über das Podlove-Plugin erzeugt man diese Inhalte dann automatisiert. Also man erzeugt eine ganz normale Podcast-Episode mit Inhalt und der MP3-Datei, die man anhängt und ein bisschen Shownotes, aber dann hat man halt zusätzliche Felder, in denen man entsprechende Inhalte einfügen kann. Und auch mehrere Dateien, zum Beispiel eine sehr runterkodierte Audiodatei, wenn man wenig Bandbreite hat, und eine hochwertige und vielleicht sogar ein komplettes Video, das im Endeffekt alle drei bilden dasselbe ab, nur in unterschiedlichen Kompressions- und Inhaltsformen, sodass man es halt auch mal bei schlechtem Internet trotzdem an die Datei rankommt. Und solche Sachen haben wir dann halt ausgearbeitet, dass man die benutzen kann. Wird in der freien Wildbahn da draußen praktisch nicht implementiert, was sehr schade ist. So die richtige Marktdurchdringung ist noch nicht passiert. Aber meine App war schon immer da Vorreiter und hat also quasi so heute besprochen, morgen eingebaut, so in der Art.
Ja, genau. Wenn man was bewegen will, dann muss man es selber machen.
Genau das.
Ja, Max, vielleicht kommen wir doch nicht drum rum, uns mal irgendwann so einen Blog dafür zu bauen, ne?
Och, mal. Geht ja heutzutage alles relativ automatisiert.
Genau.
Ja, das stimmt. Ja, aber zur Nachschlagbarkeit, ich meine, ne, mit Social Media ist ja alles ganz cool. Aber ne, wenn du da mal noch ein bisschen was ausführlicher willst, da gucken ja insbesondere auf Instagram die meisten ja wirklich nur nach den Bildern, die dann da hochgeladen werden und lesen sich den Text meistens gar nicht durch.
Den Text doch liest doch niemand.
Obwohl ich mir immer so viel Mühe gebe.
Ja.
Ja, ich gebe mir doch immer so viel Mühe dabei, das zu verfassen, aber ich habe irgendwie den Eindruck, das liest wahrscheinlich niemand.
Ja, bei Instagram ist ja auch eigentlich ein Bilderblock und hat mit Podcast und wirklich gar nichts am Hut.
Ja, ich weiß. Ich poste das ja auf Facebook, auf Instagram und eben in den Shownotes, aber ja, ist halt die Frage, wie viel da überhaupt dann bei rumkommt. Oder beziehungsweise wie viele Leute das dann überhaupt wahrnehmen.
Aber ihr seid doch so die Vertreter der Yidipedia. Da geht's doch um Inhalt und die ganzen Fakten zusammentragen. Da kann der Podcast doch nicht ein niedrigeres Level spielen, oder?
Das ist ja auch nicht so, aber der Podcast ist ja...
Glaub mir, der spielt auf einem viel, viel niedrigeren Level. Also.
Zumindest was die Recherche angeht, ja. Aber wir wollen ja auch darüber reden.
Was für Abgründe und Rabbit Holes wir teilweise betreten, also es ist unglaublich.
Ja, so ganz obskure Dinge, ne Max?
Oh ja. Aber was ich noch sagen wollte, genau. Ich habe es letztens gehört, das ist ein BWL-Professor, den ich kenne. Der lässt mittlerweile ChatGPT seine PowerPoints machen.
Ehrlich?
Mhm.
Das habe ich auch benutzt für den letzten Vortrag auf der FedCon, um mir die Gliederung der Inhalte zu erzeugen. Das war sehr hilfreich.
Der lässt da einfach die PowerPoints davon erzeugen.
Mhm. Also so richtig die Slides. Das ist
abgefahren. Ja, genau. Der hat quasi ein fertiges Skript und ChatGPT baut daraus eine PowerPoint.
Mhm. Ich dachte, das Ding kann quasi nur per Text antworten und alle anderen Sachen sind extra Features oder so, aber da bin ich nicht
ja, genug drin. Aber es gibt anscheinend PowerPoint die Möglichkeit, dass du quasi so eine Art Skript einpflegst und PowerPoint macht daraus quasi die Präse.
Mhm. Ah. Aber vielleicht ist das irgendwie so ein Uni-Zugang oder sowas.
Und das schreibt dir halt ChatGPT dann, also dieses Skript schreibst du dann. Das kopierst du dann in PowerPoint rein und PowerPoint baut die Präse daraus.
Jo.
Und waren die Studenten zufrieden?
Das habe ich jetzt nicht erfragt, aber ich fand es an sich relativ faszinierend, muss ich sagen.
Ja, siehst du, das sind halt die Arbeiten, die keiner machen will und da versuchen wir das in der Schule noch den Schülern beizubringen. Ne?
Mhm. Ja, ich meine, ihr versucht den Schülern auch beizubringen, wie man eine Gedichtinterpretation schreibt und auch das kann ChatGPT mittlerweile besser wahrscheinlich.
Schwieriges Thema.
Also zumindest, wenn es darum geht, dass es eigentlich nur um das geschriebene Wort geht, egal welcher Inhalt drin steckt, dann auf jeden Fall, weil das, was ChatGPT am meisten, am krassesten kann und wozu es ja eigentlich gedacht ist, ist Statistik über Wörter zu führen.
Ja, ja, richtig. Ja. Ist alles Statistik.
Ja.
Ja, jede KI ist eigentlich nur Statistik.
Darf man sich nur nicht verleiten lassen, dass es keine Intelligenz dahinter ist, sondern nur Statistik über Wörter.
Zumindest noch keine Intelligenz, also das kommt alles noch.
Hm, ja.
Neuronale Netzwerke und sowas, ne?
Ja, nicht wirklich.
Ne? Aber da sind wir ja fast schon wieder in der Science Fiction, von daher gucken wir mal. Lass uns doch mal kurz noch, bevor wir dann wirklich in die Science Fiction abbiegen, lass uns mal kurz in die News gucken. Max, wie sieht's aus? Gerade läuft doch die San Diego Comic Con.
Ja.
Und?
Da haben Sie recht.
Was gibt es Neues?
Schon mal keine Marvel News, weil Marvel, HBO und noch ein paar Unternehmen haben angekündigt, dass sie nichts vorstellen werden.
Ach.
Wegen des Autorenstreiks.
Oh, ja. Mhm. Und jetzt natürlich auch Schauspielerstreik, ne? Die sind ja auch jetzt kürzlich da mit eingetreten.
Das habe ich ja mitbekommen, was war da?
Ja, die Schauspieler sind doch, ich meine jetzt am Wochenende, auch in Streik getreten, um sich eben mit den Autoren zu solidarisieren. Und es hatte auch ein, da sind wir nämlich wieder beim Thema KI, hatte auch einen Vorschlag der Produktionsstudio Association irgendwie zur Folge, dass es wohl schon teilweise Praxis ist, dass die Komparsen und Extras und so weiter noch gescannt werden und dann sozusagen die Rechte an ihrem Äußeren abtreten und dann digital in Produktion eingefügt werden können. Also ne, die werden dann für einen Tag bezahlt und können dann in Zukunft digital irgendwo reingebaut werden und haben da überhaupt keine Kontrolle mehr drüber und kriegen auch nichts dafür. Das war wohl einer der größeren Steine des Anstoßes.
Ich war mir da nicht so ganz sicher, wie die Reihenfolge war. Erst dieser Anstoß von wegen, wir digitalisieren euch, dann kriegt ihr kein Geld mehr und wir benutzen euch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und dann sind sie in Streik gegangen oder erst Streik und dann hieß es, okay, wir können euch auch einscannen, dann brauchen wir euch gar nicht mehr, so in der Art. Also ich weiß nicht, was zuerst war.
Also so wie ich das verstanden habe, war das wohl einer der Gründe, warum sie sich entschlossen haben, dem Streik dann beizutreten.
Ja, das macht für mich auch im ersten Sinn. Weil das wird früher oder später kommen, definitiv.
Ja, ne, und wenn da nicht jetzt wirklich mal da rote Linien gezogen werden, was geht und was nicht geht. Und vor allem, wenn man, ich meine, ne, wir sprechen hier aus der deutschen Perspektive mit einem funktionierenden ne Krankenversicherungssystem und sozialem Netz, was irgendwie die Leute immer noch auffängt, davon nicht ins Nichts zu fallen. Aber in den USA, wenn du da eben in Hollywood durchfällst, dann stehst du vorm Nichts. Ne? Und wenn die dich dann, ne, dich als Person quasi nicht mehr brauchen und nur noch dein Aussehen irgendwo in den Hintergrund stellen, dann, ja, keine gute Perspektive.
Ja, vor allem nicht nur bei den Komparsen. Also wir haben das jetzt an Harrison Ford gesehen, dass man das ganz gut auch so hinkriegt. Da sind zwar auch Stunt-Doubles mit Gelee-Masken im Gesicht durch die Gegend gelaufen, um Harrison Ford die Stunts abzunehmen. Aber früher oder später braucht man die wahrscheinlich auch nicht mehr. Und man stelle sich vor, dass man einen Actionfilm mit Elvis und Madonna und einem inzwischen längst verstorbenen Clint Eastwood in einen Film packen kann.
Naja. Ja, sowas würde es möglicherweise mal geben, aber dafür müssten die natürlich auch zustimmen, dass sie ihr Aussehen dann zur Verfügung stellen, ne? Jeanette, bist noch da?
Ja, ja. Ich hatte gedacht, okay, dass Max vielleicht auch mal drauf reagieren möchte. Aber ja, natürlich. Aber bei den Verstorbenen ist es die Frage, da gibt es ja teilweise, also vor allem Clint Eastwood, würde ich jetzt mal sagen, gibt es so viel Videomaterial, das man als Basis nutzen könnte, um Clint komplett jetzt schon digital auf die Leinwand zu bringen, ohne dass da noch irgendwas passieren muss.
Ja, bevor jetzt Verwirrung entsteht, Clint Eastwood lebt natürlich noch.
Ja, ich meine aber eher so in seiner Premium-Zeit in den 30er, ja, 40ern als Revolverheld und so.
Das stimmt. Max?
Ich? Ja.
Du wolltest doch was sagen.
Jetzt weiß ich wieder nicht mehr was, aber was soll ich sagen? Nee, ich wollte nichts sagen.
Du hattest von dem
Streik
nichts mitgekriegt.
Solange Tom Cruise noch lebt, wird das auf jeden Fall nicht passieren, weil der macht seine Stunts alle selbst.
Ja, gucken wir mal, ob er das mit 80 auch noch tut.
Ach du, ich meine, Top Gun 5 kommt das safe noch.
Ja, ja, mit Sicherheit, ja.
Und vielleicht gibt es ja dann auch noch das Mission Impossible Prequel mit Tom Cruise de-aged oder so.
Das könnte ich mir sogar ziemlich gut vorstellen.
Oje, ja.
Vor ja, allem, weil seine Gesichtsform sich geradezu anbietet dafür, ihn zu verjüngen. Da ist, also ohne lästerlich zu sein, aber da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Struktur und Details, was man so verjüngen müsste.
Das ist so ähnlich wie der Data in der ersten Picard-Staffel, ne?
So ungefähr. Platt gebügelt bis zum Get-No.
Ja, obwohl, so sieht ja Madonna inzwischen auch aus, ne?
Ja.
Ohne KI noch, ne? Mhm. Also von daher. Ach je, ja gut. Hoffen wir, dass das irgendwie gütlich gelöst werden kann. Aber ich denke, diese KI-Thematik, die wird uns auf absehbare Zeit noch beschäftigen. Weil da wird ja immer weiter geforscht. Und bis da die gesetzlichen Regelungen getroffen sind,
ist Hoffnung meist verloren, bis dahin längst.
Oder so.
Also ja,
wir warten alle auf Skynet oder sowas.
Ja. Mich begleitet das schon täglich in meinem Job. Also ich schreibe hier Apps fürs iPhone und iPad. Und als Coding-Hilfe ist das Teil oder seine Kollegen, seine geistigen Kollegen, sowas wie Microsofts Copilot, auf jeden Fall jetzt schon eine sehr, sehr große Hilfe. Weil du schreibst da nur noch hin, ich möchte dies und jenes haben und er erzeugt dir eine Datei mit 200 Zeilen und die funktioniert.
Das ist cool, solange du das noch nachvollziehen kannst, was er da geschrieben hat, ne? Das ist ja auch sowas, was in der CCC-Bubble und so bei den PC-affinen Leuten auch immer schon gesagt wurde. Man muss bei aller Liebe zu KI und den Möglichkeiten, die das eröffnet, immer noch in der Lage sein, nachzuvollziehen, was der ja, Bot da geschrieben hat, weil sonst sind wir bald in so einer Wall-E-Situation, dass wir eben gar nicht mehr wissen, wie das Ganze funktioniert und es auch keiner mehr tatsächlich warten kann.
Ja, auf jeden Fall. Also unseren Lehrlingen sagen wir ganz klar, sie sollen ChatGPT eher weniger nutzen oder eher gar nicht, weil nur weil sie den Code dahin erzeugt kriegen und der vielleicht sogar das tut, was sie wollen, heißt es nicht, dass sie morgen immer noch dasselbe gute Ergebnis kriegen oder eine andere Aufgabe dann nicht völlig in eine falsche Richtung läuft und sie verstehen aber nicht warum. Und nur wenn du Code wirklich lesen kannst und ihn verstehen kannst, kann man diese Tools auch wirklich benutzen. Weil ich habe häufig noch genug das Thema, dass ich auch so eine 200-Zeilen-Datei kriege. Die macht 98% von dem, was ich will. Und die letzten zwei sind völlige Grütze. Aber dann kann ich reingehen und weiß genau, an welcher Stelle das passiert und setze ein Yes auf No oder eine Zahl an irgendeiner Stelle und dann ist es bei 100%. Aber jemand, der nicht programmieren kann, kann das dann auch nicht und dann hilft der Copilot in dem Moment halt auch nicht weiter.
Ja, der Copilot ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort. Ich finde ja diese Perspektive, die Sascha Lobo letztens mal aufgemacht hatte, als das Thema groß in den Medien auch war, fand ich ganz cool, dass er halt darüber gesprochen hat, dass er die Möglichkeit sieht, dass jeder so einen persönlichen Assistenten hat, der dann für einen Termine vereinbart oder irgendwelche Sachen eben macht, die halt so im alltäglichen Bereich sind. Ja.
Kennst du den Film Her?
Sagt mir jetzt nichts.
Mit Joaquin Phoenix und der Stimme von Scarlett Johansson. Das ist genau das. Und es ist ein wirklich fantastisch toller Film. Max, hast du den gesehen?
Nee, sagt mir auch nichts. Spontan.
Oh. Da ist es tatsächlich so, der Hauptdarsteller lädt sich das neue OS auf sein Handheld-Gerät runter. Ist so ein bisschen, hat so ein bisschen Klapp-Handy-Gefühl. Und dann ist plötzlich ein recht emotional reagierender Charakter hinter der Leinwand, hinter dem Monitor oder im Wesentlichen meistens nur akustisch, weil du kriegst dann so ein Knöpfchen ins Ohr und dann hörst du den. Und ja, es ist eine Sci-Fi-Romanze, würde ich mal sagen, aber überhaupt nicht kitschig, sondern eher an manchen Stellen eher dystopisch. Also ich finde ihn wirklich großartig, auch wenn ich einen leichten Crush auf Scarlett Johansson habe, aber egal. ich kenne den Film aber auch nur auf Deutsch, also ich kenne Scarletts Stimme in Englisch gar nicht wirklich, aber auch im Deutschen ist die richtige Synchronstimme da in Benutzung, die sie auch in den Marvel-Filmen und so verwenden. Und Joaquin Phoenix ist halt als Schauspieler echt wahnsinnig gut. Die haben da so eine Nahzukunft erstellt, wo auch so die Kleidung sich entsprechend verändert hat und auch die Gebäude und das Styling und so weiter. Er arbeitet in einer Firma, in denen ihn Leute beauftragen, Briefe an Freunde, an Verwandte oder sowas zu schreiben. Die Firma heißt, glaube ich, Echte Handgeschriebene Briefe.
Oha.
Und da ist so literarisches, also so, wie wenn du deinem besten Freund oder deinem Lebensgefährten zum Hochzeitstag einen Brief schreiben würdest und was du dann da so reinschreibst, sowas wie, ich erinnere mich noch an unser erstes Date und deine Zahnlücke fand dich total romantisch und solche Sachen. Er begleitet da diese Menschen dann auch über etliche Jahre und entsprechend weiß er auch, was er in diese Texte dann in diese Briefe reinschreiben soll. Und allein diese Idee dieser Firma finde ich schon großartig. Krass, und das ist nur Rahmen. Das ist überhaupt nicht Story. Also deswegen auch kein Spoiler. Ich kann es sehr empfehlen. Der Film heißt einfach nur Hör.
Ja, packen wir mal auf die Liste. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die verschiedenen Szenarien, die in Animes so aufgemacht werden, so wie zum Beispiel bei Sword Art Online, ne, die ja mit diesen Full-Dive-MMOs da spielen. Mhm. Also Full-Dive heißt, dass man komplett in der digitalen Welt drin ist, so wie ähnlich wie bei, die meisten werden wahrscheinlich Ready Player One gesehen haben, so ähnlich wie das.
Oder die Buchreihe Otherland, die eigentlich vor Sword Art Online war und aber von der Idee her genau dasselbe ist, nämlich dass die Charaktere nicht mehr aus der virtuellen Welt aussteigen können und dann vor ihre Probleme stehen. Genau.
Ja, worauf ich aber hinaus wollte, ist eben, dass es dann halt so KI, ja, Avatare gibt, die dann so Helferfunktionen übernehmen. Bei Sword Art Online, für die, die es kennen, ist das ja zum Beispiel Yui, so eine kleine Fee. Mhm. Ja, und die dann eben auch über Mobiltelefon und Internet auch in der realen Welt mit denen interagieren kann, nachdem sie dann hinterher wieder da raus sind aus dem,
aus
dem Szenario.
Mhm. Also so ein Agent, so ein Agent.
Ja, eben ne, sowas wie so ein Helferlein für den Alltag, was dann halt, also ich meine, ne, das ist natürlich mit Hacking und so weiter verbunden, aber eben ne, so, sie kann sich halt dann direkt mit denen unterhalten und ne, und dann eben auch Google-Suche durchführen zum Beispiel.
Ah, okay, nice.
Ja,
bei Sword Art
sowas finde ich halt ganz cool.
Habe ich, glaube ich, nur die ersten zwei Staffeln gesehen, also die, wo sie überhaupt nicht rauskamen und die, wo sie in dieser Wald-Elfen-Welt oder so unterwegs sind. Ja, alles, was danach kam, habe ich nicht mehr gesehen.
Ja, Yui wurde aber, glaube ich, schon in der ersten eingefügt. Die war doch da, als sie in dieses Haus da eingezogen sind.
Okay, sie doch schon zu lange her bei
mir. Ja, ist ja auch, glaube ich, schon von 2013, glaube ich, ne? Ist doch... meine ich, wäre das irgendwo mal gewesen. Aber egal, gut.
Gut.
So, lass uns doch mal gerade zu den Filmen kommen, die ja auch sozusagen etwas mit dieser ganzen Thematik zu tun haben. Max, wo war es denn drin? Barbie oder Oppenheimer? Oder war es doch Barbenheimer?
Barbenheimer ist gut, ja, nee. Hast du diese KI-Morphs gesehen?
Nee, habe ich noch nicht. Die musst du mir mal schicken.
Von Cillian Murphy als Barbie.
Gut, ich meine, online sieht man ja inzwischen alle als Barbie. Heute habe ich noch einen Jar Jar als Barbie gesehen, von daher.
Es gibt auch einen netten
ich
Trailer.
Ich schicke es dir mal ganz kurz.
Also die haben einen Trailer gemacht, der sich Barbenheimer nennt.
Ach du Scheiße.
Ja, da haben sie beide Filme auch zusammengebaut und so. Und den Barbie teilweise entfärbt und dann den Oppenheimer wieder reingefügt und so weiter. Richtig. Cool.
Ja. Ja, Max hat mir gerade das KI-Bild von Cillian Murphy als Barbie geschickt. Und von... Nee, ist er das nochmal?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist.
Hast du auch Margot Robbie als Oppenheimer?
Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber was das jetzt genau darstellen
soll. Ja, es hat schon irgendwie sowas wie so ein Indiana Jones Villain. Ja.
Oh je.
Das zweite zumindest.
Ja.
Ja. Ja. So wie diese eine aus Teil 3, ne? Aus The Last Crusade. So ähnlich sah die doch aus, oder?
Ach, Frau, wie heißt du denn hier?
Elsa?
Nicht Schmidt, sondern...
Hieß sie nicht
Elsa? Schneider.
Ja, genau.
Elsa Schneider.
Die da hautnah gesehen hat, wie der eine rapide gealtert ist. Ne?
Mhm. Hautnah, ja, ja.
Ja, Max, erzähl.
Aber lass mal kurz noch als Nachtrag zu dem, was wir letzte Folge gesprochen hatten. Das war ja unser Indie-Review. Ich war am Sonntag auch im Kino und habe mir Indie angeschaut. Und ich fand den ganz okay, sag ich mal. Naja, also er hatte, wie wir ja auch schon besprochen hatten, zu viele Verfolgungsjagden für meinen Geschmack.
Ja.
Und ich fand auch, wie Max es schon beschrieben hatte, die Motivation der Bösewichte und auch der Patentochter fand ich ziemlich hanebüchen.
Naja, ihre Motivation stelle ich ja gar nicht in Frage. Ich stelle nur ihre plötzliche Charakterwandlung, diesen plötzlichen Sinneswandel, den stelle ich in Frage, weil der ist halt völlig unmotiviert.
Ja, das stimmt. Also ich fand allerdings auch, ehrlich gesagt, diese Charakterisierung ab dem Turn, wo sie da in diesem Archiv sind, bis einschließlich Italien, fand ich wirklich eher unsympathisch, auch von dem Benny, von dem Jungen. Weil ne, so ein bisschen, hey, ein bisschen Common Sense, so ein bisschen schlechtes Gewissen bei der ganzen Sache, dass sie die Leute ausnutzt. Come on, Leute, das muss doch drin sein, oder?
Ja, sehe ich genauso. Also die meiste Zeit am Anfang ist sie eigentlich nur geldgeil, kann man nicht anders sagen. Hm. Also egal, was sie machen, Hauptsache man kriegt irgendwie Kohle bei rum. Ja. Und ab der Geschichte auf dem Boot, wo sie sich dann irgendwie zusammentun müssen, ist das plötzlich wie weggewischt und plötzlich ist sie die allerliebste, netteste und hilfsbereiteste Person überhaupt. Und wo kommt dieser Wandel her? Ich verstehe ihn nicht.
Ja, also er kam tatsächlich etwas plötzlich, obwohl ich glaube, so ein also der, es wird ja, glaube ich, damit angedeutet, als er dann eben über seinen Sohn spricht, dass sie da so ein bisschen ins Grübeln kommt und wo sie dann hinterher am Feiern sind und er dann sagt, ja, mein Freund wurde gerade ermordet und dann so, oh, shit.
Ja.
Das hat bei ihr, bei ihr hat es, glaube ich, gewirkt, bei dem Jungen dauerte es noch. Mhm. Ja, also fand ich halt eher unschön und ich fand halt den Charakter von Mads Mikkelsen fand ich auch ziemlich anstrengend, muss ich sagen.
Ich weiß nicht, ob ich ihn anstrengend fand, aber ich fand ihn einfach, also er hat halt auch keine Motivation
ja,
gehabt.
Ja, nee, so absolut nicht. Es war halt einfach ein völlig dämlicher Plan. Was hatte der denn vor? Ja, also im Prinzip war ja nur, er denkt sich, er fliegt nach München und verübt da einen Attentat auf Hitler oder wie?
Genau, und wird selbst
Führer. Das mit dem Attentat habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, aber das habe ich so im Film nicht verstanden. Ich habe verstanden, er fliegt nach New York, nach München.
Nach München?
Wie komme ich denn jetzt auf New York? Er fliegt nach München und stellt Hitler seine V2 vor. Also er stellt ihm die Rakete viel früher vor, als er sie im Original, also in der realen Historie, damals hatte. Will sagen, er reist dahin, legt Hitler die Pläne vor, zeigt ihm, hey, wir können diese Rakete quasi morgen haben. Und ab dann ist für Hitler, für das Dritte Reich, die Kraft auf deren Seite, weil sie viel früher mit den Raketen anfangen, als sie es dann in der Realität tatsächlich getan haben. So habe ich es verstanden.
Aber Indy sagt doch noch, das macht doch gar keinen Sinn, den Führer ermorden zu wollen oder so. Irgendwie sowas sagt
er. Genau, ich dachte, er will die V2-Rakete in Hitlers Wohnung am Prinzregentenplatz jagen.
Ja, oder er hat, ich hatte das jetzt so verstanden, dass er nach München will, also zu dem Zeitpunkt, wo sein reales damaliges Ich Hitler die V2 vorstellt und das nutzen will, um Hitler dann ja zu offen.
Okay, ich glaube, wir müssen alle den Film nochmal gucken.
Ja, oder wir warten mal auf die Literaturversion des Ganzen, um das dann klar zu haben. Ja, ich keine Ahnung, aber auf jeden Fall, es zeigt ja nur, dass es völlig unklar war, was der jetzt da eigentlich genau vorhatte.
Ja.
Also der Punkt steht.
Ich dachte, er wollte ihn umbringen.
Ja, so hatte ich es nämlich auch.
Also ich meine, ja. Das klang so ein bisschen so, ich weiß, wo sein Haus wohnt, nämlich am Prinzregentenplatz 38.
Genau.
Und dann geht's ab.
Ja. Obwohl, Max, du hast mich so ein bisschen in die Irre geführt, was den Archimedes anging. Der hatte ja doch ein bisschen mehr als nur ein Cameo. Es war ja.
Ja, ich hab nur gesagt, da rennt irgendwann ein Archimedes durchs Bild.
Ja, ja, es klang halt so.
Ich habe nicht gesagt, wie viel er rennt.
Ja, ja, eben. Das hatte mich so ein bisschen dann in der Irre geführt. Aber ja, da hatte ja dann doch eine etwas größere Rolle. Das spoilern wir jetzt mal nicht, inwiefern das ist.
Ja.
Aber ja.
Ja, wobei, so groß war jetzt auch nicht. Also, ja, der war 5 Minuten auf der Bühne im Bild.
Eben, oder? Aber es ging ja auch nicht um Archimedes, sondern um die Freunde, die man auf dem Weg macht. Oder wie war das, ja?
Ach so.
Überzeugt euch nicht.
Nicht so richtig.
Nee, aber so war es doch im Endeffekt, oder?
Hm. Wenn du das sagst.
Oder die Freunde, die man auf dem Weg verliert. Das glaube ich.
Wiederfindet.
Das passt zu diesem Indie-Teil auf jeden Fall besser, weil es gehen dann doch erstaunlich viele Leute hops.
Ja, das stimmt. Das hatte Max aber auch erwähnt, ne? Dass viel gestorben wird, ne?
Es wird viel gestorben, es wird viel verfolgt. Yeah. Habe ich schon mal erwähnt, dass es viele Verfolgungsjagden gibt.
Yeah.
Ja, also ich glaube, bei einem früheren Indie-Film, da wären, glaube ich, nicht so viele von den, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, größeren Charakteren tatsächlich dann auch umgebracht worden.
Hm. Von den größeren Sidekicks.
Ja, ja, von den größeren Sidekicks, yeah. Genau, ja. Ja, also das hatte jetzt eher so James-Bond-Feeling, wo wirklich ja dann auch Sprechrollen, namentlich Bekannte, dann auch wirklich mal, ja, einfach umgebracht wurden. Aber hier war es jetzt tatsächlich auch so. Aber gut, mal gucken, vielleicht geht's ja dann in Zukunft, stellt sich dann raus, die Patentochter wird dann die neue Lara Croft.
Ich muss sagen, also ich hätte ja gerne noch irgendwie eine Szene mit Shorty als Betreiber eines China-Restaurants gehabt.
Ja, Shorty hätte ich mir auch sehr gewünscht für den Film. Also vor allem nach dieser Szene auf dem roten Teppich, wo die beiden, also Harrison Ford und der Schauspieler, ich habe den Namen nicht parat, aber ihr wisst schon, ja. Von Shorty, sich umarmen und davon gab es ja super viele Fotos. Und ich hatte mir echt gewünscht, dass Shorty in dem Film vorkommt.
Ja, so ein Cameo wäre ganz nice gewesen, ja. Ja, wenn sie schon Salah wieder da hätten, hätten sie auch Shorty dazu nehmen können, das stimmt eigentlich.
Ja.
Ja, Max wollte natürlich auf Everything Everywhere hinaus.
Den ich immer noch nicht gesehen habe.
Was?
Ja, immer noch nicht. Musst du mal tun.
Dringend, unbedingt.
Ja, ich hab's immer vor, und er liegt hier rum und irgendwie will irgendwie immer irgendwie jemand was von mir. Zum Beispiel Michael.
Du hast mich doch immer vertröstet. Ich habe so viel zu tun. Hm. Ja? Mal davon hab
ich
abgesehen.
Ich muss ja noch auflegen.
Ja, ja. Ich wollte dich anrufen und hast aber aufgelegt, ja.
Auch das.
Okay, gut. Dann dürfen wir jetzt natürlich nicht vergessen, an dieser Stelle Max mal eben noch nachträglich alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Er hatte nämlich am Montag, am 17. seinen Geburtstag und gehört jetzt zum Club 27. Obwohl, hoffentlich nicht.
Ja, ich bin 3 hoch 3 alt.
Aber wir werden jetzt nicht singen.
Nein, nein. FIFA. Ja.
Also wenn ich anfange zu singen, dann gehe ich. Ne? Also.
Genau, und du hast dir selber zum Geburtstag den Besuch des Oppenheimer-Films geschenkt, ne?
Ja, das war, glaube ich, eher die Presseagentur Anna Raditzer, aber ja.
Na gut.
Auch ich.
Immerhin, auch ein schönes Geschenk, ja? Hat es sich denn gelohnt?
Genau. Ich fand ihn ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal sehen muss, weil er war schon extrem lang und wenn man ihn jetzt gesehen hat, weiß ich nicht, ob ich ihn ein zweites Mal brauche. Mhm. Aber ich fand also sehr erbaulich, doch.
Erbaulich? Also ich habe ja den Trailer jetzt gesehen vor dem Indie-Film und ich fand den ziemlich pathetisch und sah halt nach schwerer Kost aus, vor allem weil auch Cillian Murphy da immer so brütend dargestellt wurde.
Er ist halt theoretischer Physiker, was willst denn du? Ich meine, die Typen sitzen den ganzen Tag vor ihrer Kreidetafel und malen da drauf und starren drauf und starren vor allem drauf und habe ich schon gesagt, dass sie drauf
starren. Männer, die auf Tafeln starren, ja.
Auch das.
Und meistens also, haben sie nicht so viel Spaß wie Sheldon und Leonard.
Oh ja, das stimmt.
Eher weniger. Also ich meine, natürlich brütet der Mann, also das ist ganz klar.
Ist ein großer Brüter.
Nein, ein schneller Brüter.
Ach ja, schneller Brüter, sowas.
Ohne einen zu großen Spoiler auszulösen, dann einfach besser nicht antworten, aber wie viel Screentime hat Albert Einstein in dem Film über den Trailer hinaus?
Ich habe den Trailer actually nicht gesehen.
Okay, im Trailer gibt es so 3 Sätze ungefähr und dann war es das. In einem Park.
Ach, das war Einstein?
3 Szenen.
Okay, das habe ich gar nicht realisiert.
3 Szenen.
3 Szenen. Okay, gut.
Kommt denn der Obert eigentlich
alle, auch vor? Also alle immer so ein bisschen. Der wer?
Der Obert.
Der Obert?
Ja.
Herr Obert.
Obert was?
Achso, da kommt er wahrscheinlich nicht vor, wenn du den Namen nicht kennst.
Nee, aber Matthias Schweighöfer als Werner Heisenberg.
Ah.
Das fand ich sehr cool tatsächlich.
Der kam im Trailer nicht vor, glaube ich.
Mhm. Na gut, dass ein Heisenberg mal vorkommen muss, ist klar.
Solange er nicht unscharf dargestellt ist.
Sehr witzig. dass der vorkommen muss, ist ja relativ klar. Aber ich fand es schön, von Matthias Schweighöfer gespielt.
Mhm. Ja. Ja, vielleicht kannst du mal ganz kurz den Plot zusammenfassen.
Naja, es ist halt ein Historienfilm. Ne? Also der fasst halt einfach so zusammen, wie es dazu kommt, dass der liebe Herr Oppenheimer das Manhattan-Projekt betreut. Dass er das Manhattan-Projekt betreut. Zeigt dann in einem furiosen Höhepunkt den Trinity-Test und in einem relativ langen Nachgeplänkel dann noch, wie er sich danach fühlt. Die ganze Geschichte, also die ganze Plot des Films ist so ein bisschen, ja, also ist aus einer Perspektive hinterher erzählt.
Diese Gerichtsszene, oder? Die Schwarz-Weiß-Szene.
Ja, genau. Mhm. Ja, aber ich habe nicht so ganz verstanden, was diese Schwarz-Weiß-Szenen sollten. Die sahen zwar super cool aus, aber ich habe bis heute nicht verstanden, was das sollte, außer irgendwie quasi so eine Zeitdifferenz zu erzeugen. Aber gefühlt sind diese Schwarz-Weiß-Szenen spielen ja halt deutlich nach dem, was im Film passiert. Also was in der Haupthandlung passiert, nämlich in den historischen Vorgängen rund um das Manhattan-Projekt.
Ich halte das ehrlich gesagt für so einen künstlerischen Kniff. Normalerweise sind die Vergangenheitssachen in Schwarz-Weiß und die aktuellen in Farbe. Aber da der Film eigentlich ja den Vergangenheitsteil darstellen will und das aktuelle, in Anführungszeichen, eher Nebenschauspiel ist, hat der das Farbschema getauscht, also das andere schwarz-weiß gemacht als das andere. Ich halte das für so einen Kniff, der erst nachträglich womöglich im Schnittraum entstanden ist. Weil den ganzen Film auf schwarz-weiß zu drehen...
Der hat von Anfang an monochrom gedreht.
Okay.
Ja. Ja, also das war von Anfang an geplant. Also die Szenen sind nicht nachträglich entstanden, sondern die wurden von Anfang an mit Schwarz-Weiß-Kameras gedreht.
Okay, gut.
Hattest du mir nicht mal irgendwas erzählt von irgendwas Rotem, was da sichtbar ist?
Hä?
Wir haben jetzt aber nicht...
Nein, das war ein Dings, das war in dem Halloween-Special von Marvel.
Ah, richtig, das war's. Ja.
Das ist die einzige Farbe, die in dem Halloween-Special vorkommt, außer in der Schlussszene, war halt rot.
Ach ja, richtig, das war's.
Alles ist schwarz-weiß, außer rot. Rot ist rot.
Ist das so ein Schindlers Liste-Kniff?
Vermutlich, ja.
Ja. Oh, war ja.
Das war dieses Halloween-Special Werewolf at Night. Oder
Werewolf by Night. Ja, by Night. Ja, klar, das habe ich gesehen. Das war ziemlich cool.
Ne, da gibt's doch diesen Stein da, der immer so rot leuchtet. Ja. Und das ist das Einzige, was eben nicht monochrom ist.
Ja, der Stein und alles, was Blut ist, ne?
Ja, genau. Ja.
Also fast so wie Sin City damals, ne?
Ja, genau.
Hast du den gesehen, Max?
Aber ich der steht auch auf der Liste. aber actually muss ich sagen, wenn man heutzutage einen Film in Schwarz-Weiß dreht, dann muss das irgendeinen Effekt haben. Und bei dem Halloween-Special, und das hatte ich auch damals im Podcast, glaube ich, gesagt, da hat es keinen Effekt. Sondern da nimmt es dem Ganzen eigentlich die Drastik. Es soll ein Horror-Special, Horror-Film, Filmchen, whatever sein. Und es nimmt dem Ganzen irgendwie so ein bisschen die Drastik, wenn alles in Schwarz-Weiß ist.
Naja, wir sind dann bei der Schwarz-Weiß-Thematik von einem Stummfilm von Nosferatu, wo es auch um den Vampir ging und so weiter.
Ja, das war ja so angelegt, ne?
Ja, aber die haben halt in dem Fall einfach mit einem modernen Regisseur einen modernen, naja, nicht Horror, aber Mystery-Whatever-Film gedreht. Und den hinterher in Schwarz-Weiß konvertiert. Und das ist halt eben nicht der Sinn der Sache.
Ja gut, das stimmt natürlich.
Sondern wenn du einen Schwarz-Weiß-Film drehst, musst halt auch die entsprechend muss der Film von Anfang an auch drauf ausgelegt sein.
Okay.
Da zeigst du ganz andere Dinge, da fokussierst du ganz anders.
Vielleicht gibt es tatsächlich reale Aufnahmen in Schwarz-Weiß von dieser Gerichtsverhandlung. Und man versucht dadurch, dass man das selbst in diesem Film auch schwarz-weiß hat, die Anlehnung daran zu kriegen. Aber das ist auch nur so ein Filmfurz.
Ich stelle es bei Oppenheimer, stelle ich ja nicht in Frage. Also, es wird schon irgendeinen Sinn haben. Ich habe ihn noch nicht ganz verstanden, okay. Aber.
Und wie hat dich der Film entlassen in die Realität dann wieder?
Ja, also, ich meine. Nach dem Trinity-Test und nach den Bombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki fängt er halt an, so ein bisschen überall tote Menschen zu sehen, ne?
Ah, okay.
Aber in allem und überall. Und du wirst mit ihm so ein bisschen wahnsinnig.
Ach so, okay.
Also er kriegt seine Gewissensbisse und er sieht überall die Opfer seines Werkes.
Und wie endet das Ganze dann? Ich meine, es ist ja ein Historienfilm, hast du ja selber gesagt. Aber irgendwo muss er ja einen Endpunkt gesetzt haben.
Die Story endet damit, dass er seine Sicherheits... Darf ich das eigentlich sagen? dass über seine Sicherheitsfreigabe erneut entschieden wird nach dem Ende des Manhattan-Projekts und jetzt nach dem Beginn oder zu Beginn der Forschungen über die Wasserstoffbombe.
Ach so, okay.
Von dieser Kommission. Das ist ja der ganze Aufhänger von dem Film, dass quasi... Während seiner Befragung von so einem kleineren Gremium quasi seine gesamte Vergangenheit aufgerollt wird.
Ah, okay.
Im Zusammenhang mit dem ganzen Manhattan-Projekt.
Ja gut, und nachvollziehbarer.
Er stand ja immer im Verdacht, Kommunist zu sein, was zu der Zeit ja einen eher unbeliebt gemacht hat in den USA.
Ach, das heutzutage nicht mehr, oder wie?
ich hab das jetzt nur mal erwähnt.
Ah ja. Und?
Ja, er stand in den Verdacht. Und dieser ganze Film dreht sich eigentlich rund um diese Befragung. Die Befragung ist wohlgemerkt auch nicht monochrom, sondern auch in Farbe.
Ach so, okay.
Und du hast quasi immer so drei Ebenen. Du hast die Ebene, was passiert rund um die Atombombe, was passiert bei dieser Vernehmung oder was immer das ist. Und du hast diese in monochrom gehaltene, es ist keine Gerichtsverhandlung eben, aber ja, Verhandlung.
Befragung dann.
Das ist quasi das, was am Ende rauskommt. Nein, eben nicht die Befragung. Ach so. Die Befragung ist in so einem kleineren Raum, in kleinerem Kreis.
Dieses Gremium ist, dann, ja.
Genau, dieses Gremium, diese Entscheidungsverkündung am letzten Endes.
Aber er wirft dann also große philosophische Fragen auf, oder?
Das jetzt nicht, aber eher moralische Fragen. Ach so, also. Okay.
Ja, gut.
An wessen Händen klebt jetzt dieses ganze Blut? war es nicht doch richtig, die Atombomben abzuschmeißen und so weiter und so fort. Mhm. Was halt extrem krass inszeniert ist.
Ja, wir sparen uns jetzt mal unsere Kriterien, aber sag doch mal kurz, wem könntest du den Film empfehlen? Oder mit welchem Mindset muss man da reingehen, also, wenn man das sehen will?
Geschichtsfans, Cineasten, also der Film sieht absolut super aus. Dafür, dass, glaube ich, also kein einziger CGI-Artist daran beteiligt war.
Naja, wir gucken mal in den Abspann, ne?
Ja, gut. Gut, der Abspann ist CGI, ja.
Ich glaube, da war bestimmt noch ein bisschen mehr CGI. Das wird ja heute für alles benutzt, ne?
Ich glaube nicht.
Christopher Nolan arbeitet ja am liebsten mit echten Props, ne? Wie sieht's mit der Bombe aus? Mhm.
Auch die ist echt. Aha. Also keine Atombombe, aber er hat tatsächlich alle möglichen Sprengsätze gezündet, um das Ding so lebensecht wie möglich hinzubekommen.
Mhm. Also der Atompilz, der dann gezeigt wird, der ist CGI auf jeden Fall.
Nein.
Nein?
Nein.
Sondern?
Das sind alles praktische Effekte.
Mhm. Okay.
Interessant. Ich meine, der Atompilz entsteht ja nicht nur bei einer Atombombe.
Ja, gut.
Da halt sehr wahrscheinlich, weil das Ding halt so hoch fliegt, aber an sich entsteht der, würde also bei einer normalen, herkömmlichen TNT-Explosion entstehen, wenn die halt groß genug ist.
Okay, verstehe. Naja, okay.
Aber dieser Trinity-Test ist auch absolut geisteskrank inszeniert, also das ist schon, das hat er echt gut gemacht. Muss man ihm lassen. Mhm.
Ihr habt doch normalerweise so ein Wertungspunktesystem. Meintest du das, dass ihr das jetzt euch sparen wollt?
Ich bin absolut gar kein Fan davon. Mittlerweile.
Du hast es doch selber gemacht.
Es kommen irgendwie falsche Ergebnisse raus.
Wieso?
Also keine Ahnung. Zum Beispiel Quantumania ist mir viel zu gut weggekommen am Ende.
Tja, den habe ich immer noch nicht gesehen.
So gut war dieser Film nicht.
Ja, ich habe das mitgekriegt bei eurer Folge.
Er war absolut schlecht.
Die Probleme auf der einen Seite werden durch die guten und die lustigen anderen Sachen so sehr kompensiert, dass der Film doch erstaunlich hohe Punktzahl gekriegt hat. Vielleicht muss man dann noch mal so über die Wertung oder die Gewichtung der Punkte nachdenken oder so. In dem Fall.
Ja, sollten wir vielleicht noch mal machen. Max hatte mir aber als erste Reaktion geschrieben, ich glaube 8,5 von 10 würdest du geben, wenn es auf so einer 10er-Skala.
Ich würde sagen, der Film hat gewisse Längen, aber ansonsten macht er schon sehr, sehr, sehr viel richtig. Mhm. Also den einen oder anderen Dialog hätte man sich vielleicht sparen können. Hätte man sich vielleicht einsparen können, man hätte vielleicht ein bisschen raffen können, alles nochmal. Es ist ein 3-Stunden-Epos, der hat das IMAX-Format an seine absoluten Grenzen gebracht.
Oh, also das glaube ich ja.
Eine Sekunde länger und kein Projekt dieser Welt hätte diese Filmrolle abspielen können.
Ja gut, ich meine, werden die nicht digital inzwischen ausgeliefert nur noch? Von daher.
Nein.
Nicht in jedem Kino.
Nein, ich war jetzt hier im Arri in München. Die haben sich extra für diesen Film aus den City-Kinos einen Projektor ausgeliehen, der IMAX-fähig ist, also 70 mm fähig ist. Also diese Filmrolle ist gigantisch.
Ich war eigentlich jetzt davon ausgegangen, dass die meisten Kinos heute nur noch digital abspielen, aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren hören.
Nö. Also der Film ist, also wenn du ihn richtig sehen willst, dann ist er in 70 mm IMAX-Format.
Man lernt immer noch was Neues, ja. Mhm. Ja, aber ich meine, es ist natürlich wahrscheinlich inzwischen auch praxisnäher und platzsparender und preissparender, wenn man einen Digitalprojektor hat, wahrscheinlich für kleinere Kinos zumindest.
Das auf jeden Fall, aber gut, ich hatte das Glück, den auf einer riesigen Leinwand zu sehen und es ist also absolut kein kleines Kino, sondern das ist, wenn man jetzt vom Dolby Cinema absieht, wahrscheinlich das Kino schlechthin in München. Ja.
In welchem warst du in München?
Im Arri.
Arri, okay.
Das Kino schlechthin eigentlich.
Gut, sagt mir nichts.
Ist das in dem Komplex zwischen Hauptbahnhof und Stachus?
Nein, das ist Matheser. In Matheser ist dieser Dolby-Saal. Der ist auch ziemlich geil. Das ist wahrscheinlich sogar der beste Kinosaal Europas. Aber die wahrscheinlich größte Leinwand in München steht im Arri.
Okay.
In der Astor-Lounge bei der Uni ist das.
Okay, den kenne ich tatsächlich noch nicht.
Mhm. Max, wann gehst du denn in den Barbie-Film?
Wahrscheinlich gar nicht. Oh. Irgendwie interessiert mich nicht besonders, muss ich sagen.
Soll echt gut sein.
Ja, ich habe bisher auch nur gute Sachen darüber gehört.
Kann ich mir bestens vorstellen, aber interessiert mich einfach nicht.
Ah, okay.
Es tut mir wirklich furchtbar leid, aber.
Aber?
Irgendwie, also. Es reizt mich einfach so gar nicht.
Ha. Naja, also ich glaube, ich werde ihn mir aber mal anschauen. Also ich hoffe einfach drauf, dass die ganzen Leute, die was darüber gesagt haben, dass es so sozialkritisch sein soll, wirklich recht hatten und dass man sich über diese Schiene darüber amüsieren kann, beziehungsweise gut unterhalten fühlt.
Mhm. Ja, im Trailer hat man ja das, da waren ja irgendwelche Schilder Real World hier lang oder so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Barbie und Ken in der realen Welt landen und dann mit den realen Werten und Körperformen und dergleichen konfrontiert werden, liegt nahe. Ob das so sein wird, keine Ahnung. Ich habe ja so eine Kino-G-Gruppe, mit der wir jeden Dienstag in irgendeinen Film gehen. Und ja, wir müssen sehen, ob ich am Dienstag in Oppenheimer oder Barbie gehe. Die Abstimmung ist noch offen.
Ah.
Ja, aber ich werde auf jeden Fall beide sehen.
Sag mal Bescheid hinterher. Mhm.
Werde ich.
Ja, cool. Ja, wo wir gerade schon über diese ganzen Sachen sprechen, Jeanette, dich kennen wir hauptsächlich, du hast ja eben schon gesagt, du baust Droiden, du hast X-Pens-Modelle gebaut und wenn man dich auf Conventions gesehen hat, läufst du meistens in Star Trek-Uniform darum. Was ist denn so deine größte Passion?
Puh, also aktuell ist Star Wars das Größte bei mir, aber das hat sich einfach durch den Droiden- und Modellbau so ergeben, weil das... Es macht mir einerseits Spaß, diese Dinge zu bauen und auf Conventions ist der Wiedererkennungswert groß und die Dinger kommen an und ich habe generell auch so ein kleines Fable für Cosplay, auch wenn ich da jetzt weit weg von irgendwie, ich mache das in richtig gut bin. So, ich hab, glaube ich, 11 Star Trek Uniformen, 3 Jedis, einen imperialen Offizier, bei dem ich hoffe, dass er von der 501. akzeptiert wird. Dass ich so eine offizielle Nummer bei denen kriege. Aber ich habe auch Cosplays von The Expanse, habe dann mir eine Gala-Uniform von den Marsianern schneidern lassen und noch ein paar andere Sachen. Aber ja, die Star Wars-Droiden sind gerade mein größtes Steckenpferd, aber das Franchise, in dem ich mich am besten auskenne, ist The Expanse. Früher war es mal Star Trek, ich bin mit Picard aufgewachsen. Picard war mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und überhaupt.
So. Deine Mutter.
Naja, man braucht
für
verschiedene Kapazitäten braucht man jemanden, der einen berät. Und wenn sonst kaum jemand da ist, dann hält man sich an glatzköpfige Leute fest. aber.
Oha.
Also Picard und Geordi und Data war immer großartig und Data und Geordi haben natürlich auch bei mir so einen besonderen Stein in meinem im Herzen oder wie, egal.
Brett.
Im Brett, Stein im Brett, danke. Oder Fuß in der Tür. Weil ja. Dinge bauen.
Ich wollte gerade sagen, also Stein im Herzen wäre ungesund.
Ja, schon.
Ein Platz in meinem Herzen, ein Stein im Brett, ja, was gibt's noch alles?
Redewendung kann ich.
Ja, der schlägt dem fast die Krone ins Gesicht. Ne?
Genau.
Ich hasse Leute, die Sprichwörter falsch benutzen. Die nerven wie Drahtseile. Ja, genau.
Sehr schön. Okay. Noch ein Dad-Joke hinterhergeschmissen.
Immer.
Also der Ingenieursbereich hat mich immer am meisten getriggert, also Geordi und Data und was man so alles bauen kann, aber Star Trek war halt immer so, eigentlich ist Star Trek nie technisch gewesen, obwohl es die ganze Zeit Tech-Bubble hat ohne Ende, aber eben eine Tech-Bubble, die man nicht nachbauen kann. Es ging ja immer um Menschen und um Drama zwischen Menschen und zwischen Gruppen und solchen Sachen, dieses ganze... Und Coming of Age noch ein bisschen nebenher und so. Und das hat mich übrigens tatsächlich zu meinem aktuellen Beruf gebracht, weil als Apple damals das iPhone angekündigt hat, war das für mich der Inbegriff von, das ist Wirklichkeit gewordene Star Trek, da muss ich drauf. Und ich habe noch Lehrbücher mir bestellt, wie man dafür entwickelt. Da konnte man das iPhone in Europa noch nicht mal kaufen.
Ja, das ist schon beeindruckend, wenn man sich das mal so überlegt, was da, wann ist das iPhone auf den Markt gekommen? 2007 oder so?
Ja, 7 angekündigt, 8 auf den Markt gekommen.
Ja.
Und Star Trek hat ja vorher schon das Club-Handy inspiriert. Also die Kollegen von Motorola, die das erste Club-Handy gebaut haben, die wollten definitiv Kirks Kommunikator nachbauen. Das ist belegt. Also diese Inspiration kann man da immer mitnehmen, aber ansonsten fehlt es dann doch ein bisschen.
Ja, ja, richtig. Ne? Uns, unseren Handys fehlen ja eigentlich nur noch die Sensoren, dass wir die wie ein Tricorder benutzen können. Ne?
Ja, aber man arbeitet dran. Also die Geräte zwar scannen zwar noch wenig außerhalb, aber doch sehr viel nach innen. Und da wir immer mehr diesen Körpertracker haben, Smartwatches und sonstige Kalorienzähler oder Bewegungstracker und so, das geht schon langsam auch in diese Richtung. So einen richtigen, ich halte den Kommunikator vor meinem Rechner und hacke ihn damit, das fehlt noch so ein bisschen.
Ja, ja. Obwohl, du sagst ja gerade mit dem Körpertracker, ne, gerade ist doch Pokémon Sleep erschienen. Also kannst jetzt auch mit Pokémon deinen Schlaf tracken, also von daher.
Okay. Also ich kannte nur bis dahin Pokémon Go, was ich vor...
Ja, ja, ist auch darüber verbunden. Es gibt da so ein Pokémon Go Plus. Das legt man dann statt seinem Handy auf die Matratze neben ein. Das zeichnet dann die Schlafrhythmen auf. Hier. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ja.
Das gab es schon vor einigen Jahren, dass man Schlaftracking damit macht, dass man das Handy auf dieselbe Matratze legt. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn eine Person drauf liegt. Dann ging es ja weiter zu diesen Schlafmatten, die man sich unter den Matratzenbezug legt, damit man das besser tracken
kann. Okay, du kannst aber auch zu allem Technischen etwas sagen, oder?
Hey, ich bin Volltime-Nerd. Also, es gibt bei mir keine Sekunde Langeweile. Ständig grabe ich in irgendwas, was mich irgendwie mal interessieren könnte. Ich meine, ich hatte damals auch den Nike-Schuh made for Apple iPod, wo es dann diesen kleinen Chip gab, den man sich unten in die Sohle reingepackt hat, um zu messen, wie du läufst. Das war das erste Echt? Mal in meinem Leben, dass ich mit Enthusiasmus gelaufen bin. Also, ja. Und, ja, gut.
Max, läufst du auch mit Enthusiasmus?
Immer, immer. Du kennst mich doch, also.
Aber nur, wenn die Zombies hinter dir also her sind, oder?
Der Lebensfrusste.
Er macht doch gerade genau. eher Klimmzüge, ne?
Auch das. Ich bin also der enthusiastischste Mensch, den du kennst, das weißt du doch.
Natürlich, ja.
Ich freue mich immer so total über alles, immer.
Yay.
Genau.
Naja, aber Sport machst du zumindest enthusiastisch, oder?
Genau. Total. Sieht man ja.
Tennis.
Genau.
E-Sport. Genau. Aber um zu den Franchises zurückzukommen, Star Trek... Toll, aber bringt mir fürs reale Leben, was technisch angeht, eigentlich gar nichts. Und danach kamen noch diverse andere, die ich irgendwie faszinierend fand, aber auch da war es schon teilweise schwierig. Also gerade so Raumflugsimulation von Babylon 5, die fand ich schon sehr, sehr cool, weil da wurde wenigstens so ein bisschen Physik wahrgenommen und wie Flugdynamik funktioniert. Hab auch viel in meiner Jugend viel Zeit vom Flugsimulator verbracht. Nicht ohne Grund ist meine E-Mail-Adresse und meine Domain The Maverick.
Oh. Ja. Max, das müsste dir doch gefallen.
Ich fand den Film gut.
Ja, ich mag also den beide. Ersten und ich mag den zweiten sehr.
Ich habe den zweiten immer noch nicht gesehen.
Kann man auf jeden Fall gucken. Finde ich gut.
Ja, muss ich mal nach.
Genau.
Da macht das sehr, sehr viel Bumm.
Auch ja.
Toll.
Ich dachte auch so, verstehst du, Michael?
Ne? Wieso?
Auf Dinge, die Bumm machen.
Warum?
Ich komme mir immer so vor.
Ist das so? Das wäre mir jetzt neu.
Vor allem, als der schwarze Jet Bumm macht, den die Chinesen ja sogar als realen Jet wahrgenommen haben, ne? Habt ihr das mitgekriegt?
Ja, da kreist relativ lange ein Spionagesatellit drüber, bis der Film rauskommt. Genau.
Die Chinesen haben noch einen eigenen Spionagesatelliten oben gepolt, geroutet, dass er mehr über diese Flugwerft drüber fliegt, wo das Teil draußen stand.
Ja, von Lockheed.
Genau. Aha.
Das war das Lockheed-Entwicklungszentrum.
Ja, die haben den Jet halt tatsächlich ernsthaft gebaut, also mit echtem Fahrwerk und kompletter Hülle, keinerlei Triebwerk drin und ansonsten nur minimalste Elektronik, die man zum bisschen was bewegen und beleuchten machen kann, aber da stand halt ein Full-Size schwarzer Jet rum, der der SR-71 in nichts nachsteht und auf jeden Fall spannend ist und ja.
Das ist cool.
Genau. Ja, aber dann hat es mich halt irgendwann immer weiter getrieben und dann bin ich auf The Expanse gestoßen und bin da komplett drin versumpft. Also erst Serie gucken, dann alle Bücher gucken, lesen, dann die Serie nochmal lesen, dann sehen, dann die Bücher mehrfach lesen. Also das ist
Lesen, gucken, alles wird
alle, zu einem, alles ja. zu allem und alles von und alle Comics dazu gelesen. Das ist völliger Wahnsinn und das hat mich auch dazu gebracht, dass das teuerste Foto meines Lebens an der Wand hängt, zusammen mit der kompletten Crew von The Expanse, die damals auf der FedCon zu Besuch waren.
Ja, 2019, wo wir auch waren. Ja.
Genau, das war fantastisch.
Ich erinnere mich. Stefan war da auch sehr begeistert.
Richtig, da war Moritz und Stefan waren ja sehr begeistert davon. Die haben sich ja auch...
Moritz auch, okay.
Ja, ja, die waren beide da ja sehr engagiert in der Hinsicht, ja. Ja, aber ne, die schienen auch alle eigentlich ganz cool zu sein. Und das war ja noch vor dem Shitstorm, der da in Cass Enver seine Karriere gekostet hat.
Ja. Also Cass war ja vor Ort, tatsächlich habe ich auch ein Foto mit ihm, aber das hängt nicht an der Wand. Ich habe nur das Gruppenfoto da hängen. Ich habe auch ein Single-Foto noch mit Frankie Adams gemacht, also Bobby Draper, der Marsianerin. Diese.
Das ist die mit den Locken, ne?
Das ist die, also die große asiatische Frau mit dem Samoa-Background, ja, ja. So.
Ja. Ja, da war doch noch eine... mit sehr hellbraunem Teint da und Locken. Die hatte doch auch irgendwie eine Hauptrolle in der Serie.
Die Tipper, also Naomi und die ältere Frau, ja. Die Inderin vielleicht noch.
Ja, die Shorey Akdashlo oder wie auch immer sie wie der Name ausgesprochen wird. Genau. Die habe ich hinterher noch an der Rezeption getroffen und ja. Habe noch ein paar Worte mit ihr gewechselt. Ja,
ja, die ist Zucker. Also das ist, also ich verfolge tatsächlich auf Social Media alle dieser Hauptdarsteller noch, was ich sonst bei keiner Serie eigentlich noch so richtig aktiv tue, weil mich wirklich interessiert, was die noch so treiben. Und Shorey ist einfach purer Zucker. Die ist die will man als Tante haben. Das ist so, die ist so cool.
Es schien mir auch sehr nahbar zu sein.
Ja.
Ja, das war ja auch die Convention.
Tante wie die neue Tante May, oder?
Nein. Nein. Let's not go there, ja. Nein, ich hatte nur den Eindruck, dass auf der Convention 2019 damals ziemlich viele sehr nahbare Leute waren. Ich meine, gut, ist auch Kevin Sorbo war ja da, aber der wurde da ja auch schon so ein bisschen... Ja, in seine Schranken gewiesen, hatte ich den Eindruck.
Wie meinst du das?
Naja, Kevin Sorbo war doch einer von diesen Corona-Leugnern und Schwurbelmenschen. Der wurde doch da unter anderem von der Lucy Lawless damals auf Twitter einmal zurückgepfiffen.
Okay.
Naja, auf jeden Fall, nee, was ich sagen wollte, da waren ja auch hier der Bruce Boxleitner und die Mira Furlan da. Mhm. Und deshalb hat mich das sehr betroffen gemacht, als die Mira dann, glaube ich, 2021 plötzlich verstorben ist.
Ja.
Weil die hatte mich nämlich bei der Closing hinter der Bühne noch angesprochen, was denn Jedipedia wäre und so weiter, habe ich mich noch mit ihr unterhalten.
Oh,
fand
nice.
Ich dann wirklich sehr schade, dass sie dann leider so schnell von uns gegangen war.
Ja, die hatte keine so wunderschöne FedCon. Das war ein bisschen schade. Da hätte man ihr noch ein schönere Erinnerung mitgeben können, aber dann hat sie es leider nicht mehr geschafft. Das ist echt schade.
Na. Ja, aber ansonsten kann man halt festhalten, dass Conventions natürlich immer gut ist, um Leute kennenzulernen. Und ich fand die FedCon da wirklich sehr hilfreich. Also sowohl die 2019 als auch jetzt letztes Jahr dann. Das war ja dann wieder so der Startschuss nach Corona. Obwohl du warst ja, glaube ich, auch während der Pandemie noch aktiv, oder?
Ich war auf allen FedCons seit 2018. Und auch auf diversen anderen Veranstaltungen. Also, ja.
Mhm.
Aber während Corona, also während dem Lockdown, habe ich dann den Mars Rover gebaut. Wenn man nicht raus kann, findet man auch andere
Viel
Dinge,
Zeit, zu, ja.
die man nutzen kann, genau. Das war ja eigentlich...
Manche Leute machen einen Podcast.
Ja, aber der ist halt zeitlich auch irgendwie endlich und so.
Naja.
Ich wollte eigentlich einen vierbeinigen Laufroboter bauen, einen Tachikoma aus Ghost in the Shell Standalone Complex, die Serie. Und bin da aber an... physikalische und finanzielle Hürden gestoßen, wo ich dachte so, okay, wenn ich den Bewegungsradius so bauen will, wie ich das eigentlich will, dann muss ich sehr viel mehr Geld ausgeben, als ich dachte. Und dann habe ich das Projekt erstmal zur Seite gelegt. Das kommt jetzt vielleicht wieder, wenn wir mal gucken.
Klingt schon eher so nach einer Aufgabe für Boston Dynamics, ne?
Ja, theoretisch schon. Also ich habe da inzwischen ein paar neue Ideen, aber ich war damals einfach auch, was Konstruktionstechnik und für einen 3D-Drucker konstruieren, war ich bei weitem noch nicht so weit wie heute. Ist halt schon 3 Jahre her. Und dann gab es einen Kollege, den ich übers Cosplayen von The Expanse-Kostümen kennengelernt habe, der Geologe ist für die ESA in Frankreich. Der hatte dann auf Insta Werbung gemacht, dass Mars 2020 jetzt unterwegs ist. Später bekannt als der Mars Rover Perseverance zusammen mit seiner Drohne Ingenuity. Und dann ist das Ding geflogen und das Ding dann gelandet im März 21. Und dann habe ich in ziemlich genau in dieser Zeit dann auch mal geguckt, ob ich jetzt so organische Formen hinkriege, wie nämlich diese Welle, die auf dem Rad drauf ist. Also dieses Profil der Räder, das ist so eine leichte Welle. Und da wollte ich mal ausprobieren, ob ich das inzwischen hinkriege mit meinen spärlichen CAD-Kenntnissen, also Computer Graphic Design, also Computer Aided Design heißt es eigentlich, also indem ich 3D-Konstruktion mache.
Ja.
Und dann hatte ich das
Hier
Rad.
Ist eine Antwort, die ich aus dem
Was?
Übersetzt
Computer,
habe.
Stopp. Da redet das blöde Ding jetzt mit mir, okay. Ja, und dann ist.
Mal raus.
Dann ist das Projekt.
Das lassen wir drin.
Das lassen wir drin, ist völlig
fein. Die KI-Invasion, ja. Die KI übernimmt die Kontrolle hier, ja.
Wenn diesmal schon keine Borgs einmarschieren, dann wirklich das.
Du hast ja, wir hatten ja gar keinen Borg einmarschiert. Das hat ja leider nicht in den Zeitplan gepasst.
Ja, und dann hat das Projekt sich verselbstständigt und ein halbes Jahr später hatte ich hier so ein Viech in meinem Büro stehen, das gerade noch so durch die Tür passt. Und ja, dann ist der Mars Rover entstanden, den ich dann direkt auf der FedCon mit dabei hatte, wo wir alle noch mit Masken rumrennen mussten.
Ah, okay. Ja, also ich finde es ja immer so faszinierend, dass der Mars Rover, den hat man ja immer als so ein kleines süßes Dingen, wie so ein Haushund quasi wahrgenommen, aber das Ding ist ja riesengroß, ne?
Ja, der erste, der echte. Sojourner, der ist halt, tatsächlich ist das Sojourner so groß wie mein Nachbau von Perseverance. Also 70 breit, der ist glaube ich 70 lang, 60 breit ist glaube ich Sojourner, wenn ich das richtig weiß. Und mein Mars Rover ist 80 lang, 75 breit. Also ein Ticken größer, aber der Sojourner ist ein bisschen bulliger, ein bisschen kompakter. Aber
Perseverance ist doch ziemlich groß.
Ja,
oder?
Genau. Ich habe den,
so
hab den im Maßstab 1:4 gebaut. Das heißt, das Ding ist so groß wie ein VW Polo, aber doppelt so breit wie ein VW Polo. Und mit 1,4 Tonnen halt auch schwerer als ein Polo, glaube ich.
Oh ja, eindeutig.
Ja, das Ding ist schon richtig massig und sein Vorgänger Curiosity, der ja 2012 schon gelandet ist.
Den
kennt
man ja am ehesten, ne?
Die sind, was die Dimensionen angeht, fast identisch.
Ah.
Genau. War ja damals schon kuriose 7 Minutes of Terror, wie das Ding dann mit dem Skycrane landet und so. Das ist alles Content meiner 3 Vorträge, die ich auf der FedCon gehalten habe. Ich habe ja 3-mal eine Stunde Mars-Thematik auf die Bühne gebracht. Habe ich vorher auch so noch nie gebracht und war dann sehr, sehr pushend, sag ich mal. Also ich meine, ich melde da so einen Vortrag an, ursprünglich für Raumschiffe. Und dann entsteht der Mars Rover, weil wegen Corona gab es keine FedCon, also konnte ich über die Raumschiffe nicht reden. Dann war ich thematisch woanders, dann habe ich den Rover gebaut und dann habe ich, während ich den Rover gebaut habe, um herauszufinden, wie funktionieren die einzelnen Teile, die ich da dran schraube eigentlich und was machen sie, damit ich die Dinge auch ordentlich nachbauen kann. Und dann habe ich dabei so viel über diese Geschichte gelernt, dass ich dachte, oh ja, darüber können wir ja auch einen Vortrag halten.
Und wie die Nonne zum Kind.
Ja, sozusagen. Und dann habe ich halt den Vortrag eingereicht und Robert sagte mir Bescheid, also Robert von der FedKonto, ja, Vortrag ist akzeptiert, wir planen dich mal ein. Und dann habe ich den Vortrag in Beethoven gehalten, direkt vor der Claudia, also die Ivanova von Babylon 5.
Ah, ja.
Im Beethoven-Saal. und der Saal war proppevoll. Die Leute haben gestanden, die haben auf dem Boden gesessen, die haben an den Wänden gelehnt und ich so, oh mein fucking Gott, was ist jetzt hier passiert? Ich hab gedacht, ich sitze oben in dem Heidensaal vor irgendwie 10 Leuten, die sich ein bisschen für echte Science interessieren und dann war dieser Saal einfach nur, oh mein Gott.
Ja, das ist schon ganz cool eigentlich, dass bei der FedCon das tatsächliche Science-Publikum ja auch vor Ort ist und auch wirklich Interesse an sowas zeigt.
Ja, in dem Jahr wegen Corona war ja die ESA selbst nicht vor Ort. Also fehlte der echte Science-Teil quasi vollständig. Es wurde halt über Bücher und Science-Fiction geredet, aber die echten Wissenschaftler der ESA waren nicht vor Ort. Und dann bin ich quasi in diese eingesprungen in diese Lücke, ohne dass das vorab so irgendwie geplant gewesen wäre. Ja, das ist nochmal eine eigene Geschichte, dieser Vortrag, weil das war alles so nicht geplant. Ich hatte Slides mit technischen Beschreibungen unten drunter, damit ich mir nicht alles merken muss und so, damit ich mich ordentlich da durchhangel. Ging davon aus, ich habe ein Pult auf der Bühne, wo mein Notebook steht und ich immer die nächste Slide und diese Notizen sehen kann.
Ah, verstehe.
Stellt sich raus, im Beethoven kommt dein Notebook in die Technik, da kommt das HDMI-Kabel dran und ich krieg einen Klicker in die Hand. Kannst dir vorstellen, wie ich am Abend vorher in Panik diese komplette Präsentation umgebaut habe, dass ich alle Zahlen als Overlay in die Präsentation eingebaut habe, damit ich mir wenigstens nicht die Zahlen auswendig lernen muss. Und dann habe ich das halt im Stegreif so gehalten. Und habe 55 Minuten gehalten.
Max, dein Einsatz dazu?
Was sagst du, Max?
Zu was?
Zur Technik im Beethoven.
Also ich habe 3 Mikros gebraucht, ne?
Ja, weil die alle ausgefallen sind, ja.
Ja, Mikros in Beethoven und ich werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Ja,
gut,
ja.
Das Mikrofon hat einwandfrei funktioniert. Also ich habe so ein Handmikro gekriegt, also ich habe mir nichts an hinter den Kopf geklemmt, sondern halt das Ding in der Hand.
Ja, das Schlimme war, sein Handmikro ist hinterher auch ausgefallen.
Ah, nicht so gut. Ja, aber dass das Notebook halt angesteckt wird und du überhaupt nichts siehst und du dann einen faktenbasierten Technikvortrag halten sollst, ohne jedwede Notiz. Also mir ging die Pumpe richtig heftig und dann habe ich aber so nach 40 Minuten einmal kurz auf die Uhr geguckt und gemerkt so, huch, ist ja schon, ich muss mich jetzt beeilen, sonst werde ich nicht mehr fertig rechtzeitig.
Ja, genau. Wenn die Leute nicht schreiend rausgerannt sind, dann war es ja auch ganz gut.
Nee, ganz im Gegenteil. Also nach 55 Minuten war ich fertig und ich konnte nicht von der Bühne runter, weil so viele Leute unten standen und sich bedankt haben. Das war ein krasses Erlebnis, also wirklich.
Ja, tolle Bestätigung.
Ja. Den Vortrag findet man auch vollständig auf YouTube. Ich habe den, ich habe den mitschneiden lassen. Dadurch, dass die Kamera Schwierigkeiten hatte, die Leinwand sinnvoll abzufilmen, also entweder war die Leinwand zu hell oder ich zu dunkel, so also haben wir uns für ich ordentlich und Leinwand zu hell entschieden. Und ich habe nachträglich meine ganzen Slides in das Video so eingesetzt, dass man trotzdem alles sinnvoll sehen kann und habe mir viel Arbeit damit gemacht, dass das Video noch gut ist, also das kann man gucken. Und den dritten Vortrag, den muss ich jetzt auch demnächst mal veröffentlichen.
Ja, ich möchte mal gerne unsere Show sehen von diesem Jahr.
Wurde die nicht gefilmt?
Ja, irgendwie.
Doch.
Doch.
Wir müssen nur die Aufnahme mal irgendwann kriegen.
Ach so, okay.
Wir haben sie bis heute nicht.
Ja, gut, ich habe auch noch nicht nachgefragt, aber.
Okay, dann müsst ihr das mal tun, sonst geht das noch verschütt.
Ja, er hat ja auch die
Sache. Ich hätte auch noch die Originalvideos.
Bitte?
Ich hätte auch noch die Originalvideos, die ich dann einpflegen könnte.
Ja, wir haben ja, ne, das, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten, wir haben ja noch mehr Anrufe vorbereitet, die ja gar nicht mehr zum Einsatz gekommen sind, aber die müssen wir irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal verwenden. Ich meine.
Oder wir schneiden es einfach hinten
dran. Nein, das machen wir nicht, weil wir wollen die Sachen ja auch zum Einsatz kommen lassen, die uns da die lieben Synchronsprecher eingesprochen haben. Also richtig.
Ja, bringt das Ding mal auf YouTube. Ich habe es nämlich tatsächlich selber nicht gesehen, weil ihr einen sehr frühen Slot hattet. Da war ich noch nicht da.
Ja, aber das ist auch noch eine Sache, die ich gerade noch ansprechen wollte, dass wir nämlich ein, ich habe irgendwie, ich weiß ja nicht, wie du das so empfindest, aber wenn ich auf so einer Convention bin, vor allem auf der FedCon, aber auch auf der Norris ForceCon letztes Jahr, da war es ähnlich, da hatte ich immer den Eindruck, ich habe überhaupt gar nicht die Zeit, mir großartig Panels anzugucken, außer ich habe mir vorher schon überlegt, okay, das eine willst du unbedingt sehen, aber irgendwie ist immer so viel los, dass ich das überhaupt nicht hinkriege.
Also mir geht's, ich bin am Anfang zu FedCon gekommen mit der Prämisse, ich will die Schauspieler sehen und ich will die Panels sehen. Und dann ist mir aber ziemlich schnell klar geworden, du kannst dich nicht aufteilen in 2 bis 3 Räume, das geht nicht. Also such dir das raus, was dich interessiert. Und daraus wurde dann relativ schnell ein, ich treffe mich viel lieber mit den Leuten, die ich ein ganzes Jahr lang nicht gesehen habe, in den Fluren und schaue mir die wichtigen Schauspieler-Panels zu Hause auf YouTube an. Und geht dann so weit, dass ich auf einer kompletten FedCon, also dieses Jahr ging es sogar noch, da habe ich erstaunlich viel gesehen. Ich glaube, ich habe 8 Panels oder so gesehen in der ganzen Laufzeit von 3 Tagen. Mhm. Aber das Jahr davor habe ich ein Panel gesehen. Weil entweder war ich damit beschäftigt, den Rover durch die Flure zu fahren oder mit Leuten zu reden oder irgendwas zu organisieren oder irgendwo durch die Gegend zu rennen. Also gefühlt bin ich die ganze Zeit nur am Rennen gewesen und nie Zeit gehabt, mich irgendwo hinzusetzen. Meine Füße haben es mir gedankt. Echt, kein Spaß.
Max, hast du eigentlich dieses Jahr ausgekostet, die ganzen Stargate-Schauspieler mal vor Ort zu haben?
Ich hab's zur Kenntnis genommen.
Hast du dir nicht die Panels angeguckt?
Ich habe mir kein einziges Panel angeschaut.
Echt tatsächlich. Nicht?
Ich war immer beschäftigt, am Stand oder unterwegs.
Ich dachte, du hättest dir zumindest hier dieses Gemeinschaftspanel von den Hauptcharakteren angeschaut.
Ja, ich werde auch beschäftigt. Also. Hm. Ich habe die dann irgendwann mal im Green Room gesehen, so alle versammelt, aber das war's auch.
Ja, das ist ganz cool. Apropos Green Room, ja, ich hatte ja, glaube ich, schon häufiger mal erzählt, dass uns gar nicht bewusst war, dass wir mit unseren Backstage-Pässen auch in den Green Room konnten. Und da hat uns die liebe Jeanette letztes Jahr darauf hingewiesen, dass es ja eigentlich geht.
Ja. Ja, damals, als ich meinen ersten Vortrag da gehalten habe, musste ich in den Green Room, weil es war alles so laut und so viel und ich musste irgendwie runterkommen und damit ich vor Nervosität nicht platze. Und bin dann in den Green Room gegangen, habe mir da eine Cola oder einen Kaffee oder irgendwas gezogen, bin dann nach ganz hinten gegangen, in den Flur, wo diese Fotoecken immer sind, und habe mich da einfach hingesetzt und einfach mal abgeschalten. Schräg gegenüber saß dann die Ivanova von Babylon 5 und hat selbst auf ihrem Handy rumgedattelt. Und einfach nur da sitzen und irgendwie keep calm, komm irgendwie runter und dann wird das schon wieder. Aber ja, aber der Green Room, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen krass viel Mysterium drin. Das ist halt ein Raum mit einer ordentlichen Kaffeemaschine, diverse
Kühlschränke. Oh ja, der Kaffee war echt super.
Eine ganze Reihe von Kühlschränke mit allem, was man sich so wünschen kann, von Cola bis Bier mindestens. Bei diversen Flaschen weiß ich nicht, was sie sind. Interessiert mich auch nicht. Ich bin meistens nur rein, um mir eine kurze Cola zu ziehen und dann bin ich direkt wieder raus.
Ja.
Ja.
Bist du bei einem Cola-Bier Cola-Biert?
Ohne Bier bin ich nicht Cola-Biert.
Ja.
Genau.
Ja.
Das musste ich jetzt von Kollega übernehmen, es tut mir leid.
Natürlich.
Oje.
Der Karlauer musste sein, oder?
Das musste ich jetzt gerade von Kollega übernehmen.
Ja, genau. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich mal der Terrell Rothery, also der Dr. Fraser aus Stargate, über den Weg laufen würde, aber die habe ich an dem ganzen Wochenende nicht einmal im Green Room getroffen oder außerhalb von der Bühne gesehen. Also das war ganz kurios, weil der hätte ich nämlich noch Grüße von ihrer Synchronsprecherin bestellen sollen.
Okay. Ja, also meine Erfahrung ist, dass es Schauspieler gibt, die verstecken sich. Also im Sinne von, die gehen auf die Bühne und danach sind sie direkt wieder weg und die sind dann überhaupt nicht im Hotel. Die treiben sich sonst irgendwo rum. John Delancey zum Beispiel geht ganz gerne unten am Fluss spazieren, in Ruhe, alleine. Das habe ich zum Beispiel ein bisschen mitgekriegt.
Ja, den habe ich auch nicht gesehen, stimmt.
John Delancey, neben dem saß ich, während wir Kaffee und Kuchen gegessen haben, rechts von der Partyfläche. Also der saß da auch und zusammen mit zwei anderen Schauspielern, ich weiß nicht mehr wem, und haben da irgendwie locker geredet und dann mussten wir aber auch los wegen irgendwas.
Ja, wir haben den Samstagabend bei der Party haben wir mit Patrick Curry gesprochen. Aha. Der war ja einer der Human Replicators aus Stargate.
Ja.
Aber der war auch ganz cool drauf. Der stand bei uns da am Tisch.
Ja, von den Panels, also tatsächlich war es bei mir so, dass ich Richard Dean Anderson live sehen wollte und bin dann in das Panel gegangen, wo er zusammen mit Amanda Tapping war.
Ah, okay.
Und das war ein grandioses Panel, weil man, also Richard Dean war die ganze Zeit fahrig und nicht konzentriert und total daneben. Und Amanda war einfach purer, wie ich vorher schon mal die Floskel benutzt habe, purer Zucker. Die war einfach göttlich, großartig. Und irgendwann...
Ein Profi.
Total. Und irgendwann fängt Richard Dean an, sein Mikrofon auseinanderzuschrauben. Also ernsthaft,
okay.
Während es noch an ist. Und das ganze Publikum fängt an zu kichern, bis Amanda dann irgendwann ins Publikum fragt, so, warum kichert ihr denn hier alle so? Also, ja, Richard Dean legt sein Mikrofon. Ja, und dann wurde ihm auch sein Mikrofon erstmal weggenommen und so weiter. Und
er scheint doch etwas exzentrisch zu sein.
Ja, schon. Aber wegen diesem Panel, wegen Amanda Tapping, habe ich überhaupt erst angefangen, Stargate SG-1 zu gucken.
Ja, Max.
Also, tja, ja.
Du bist jetzt nicht die Einzige, die wir dieses Jahr schon dazu gekriegt haben, mit Stargate anzufangen, ne?
Mit Recht übrigens, mit Recht.
Aber die erste Staffel ist schon arg schmerzhaft. Aber sind wir mal ehrlich, das ist von den meisten Serien der Fall.
Wieso?
Also ich habe die ersten 4 Folgen vor einer Weile schon mal geguckt gehabt und habe dann entschieden, ihr haltet mich alle für blöd. Ich will das nicht weitergucken. Ich will hier mehr Ernsthaftigkeit drin haben. Das war einfach so dumm geschrieben, so blöd, so banal, dass ich das als Zeitverschwendung wahrgenommen habe. Jetzt mit dem Essential Guide, wo ich nur die wichtigsten Folgen geguckt habe, fühlt es sich nicht mehr ganz so schlimm an.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde aber, es passiert in diesen Folgen einfach so unendlich viel mehr als in jeder modernen Fernsehserie.
Ja, aber das liegt daran, dass
das
es eine alte
das,
Serie
ist. Das mich erschreckt eigentlich. Ja, und das erschreckt mich einfach immer wieder, wenn ich es sehe. Also, wenn ich mir überlege, was in Andor, also wie da passiert im Vergleich zu einer einzigen Stargate-Folge.
Ja.
Also ich meine, die gesamte Handlung von Andor
wird in einer einzigen
Stargate-Folge bekommen. Bei
Andor kann man, glaube ich, jedes Mal diese Dreier-Arcs zu einer Folge zusammenschieben, dass wird dann immer noch ein, sagen wir mal, 80-Minuten-Folgen-Dingsi. Aber das kann man ganz gut stauchen, da hast du schon recht. Auch wenn ich totaler Fan bin von Andor.
Insert Danke-Meme hier, endlich mal jemand, der derselben Meinung ist.
Aber ich mag die Serie sehr, wirklich außerordentlich. Er hat schon seinen Grund, warum der erste lebensgroße Star-Wars-Droide, den ich gebaut habe, B zu Imo ist. Der steht hinter mir.
Der Emo.
Genau. Großartiges Viech.
Ja.
Ja,
Max.
Nee, aber ich meine einfach nur, also.
Lass uns lieber wieder über Stargate reden, bevor ihr jetzt wieder über Andor rentet.
Die Gesamthandlung der ersten Staffel von Andor würdest du wahrscheinlich in eine Stargate-Folge reinbekommen.
Nein. Nicht mit dem Politics-Teil.
Ja, gut.
Schreib dir einfach, warum Autoren mittlerweile so faul geworden sind.
Weiß nicht.
Form halt follows function, oder wie?
Ist es irgendwie deren Form, des frühe Vorform des Streiks gewesen vielleicht?
Naja, aber du musst ja mal anders überdenken, dass Filme oder Serien aus den 60ern oder 70ern, dass da ja noch viel weniger passiert ist.
Ja.
Also Denver-Clan oder wie heißen sie alle, Dallas und so weiter.
Ja gut, das sind auch ja wirklich dann die klassischen Soap-Operas, die waren ja nur dazu gemacht, um Werbung drumherum gebaut zu werden.
Ja gut. Ja, aber selbst die Star Trek Originalserie, da ist so viel Längen drin. Also.
Aber wieso schaffen es dann die 90er?
Die waren
Techno.
Die 90er waren deutlich mehr Action geladen. Also so viel mehr Bewegung und so gefühlt.
Nicht nur Action geladen, sondern auch einfach handlungsgeladen.
Ja. Also bei Andor habe ich das Gefühl, hier passiert vor allem viel Show Don't Tell. Und um was zu showen, muss man halt Zeit einplanen, damit man es sieht. Das ist mein Gefühl dahinter. Ich mag das, dass diese Welt und diese Story so langatmig aufbauen, weil ich dadurch wirklich reingezogen werde. Wenn das zu schnell ist, dann ist es vorbei, bevor ich richtig angekommen bin. Geht zumindest mir so.
Aber hätte man nicht vielleicht ein bisschen mehr passieren lassen können? Oder vielleicht zum Beispiel allein diesen Überfall da, hätte man den nicht vielleicht so ein bisschen...
Ja, der hätte auch in 2 Folgen gepasst.
Ich sag mal...
Aber sind wir mal ehrlich...
Erstens das oder zweitens, wenn man ihn schon in 3 Folgen packt, den er so ein bisschen, ich weiß nicht, intelligenter, more Oceans-like irgendwie so ja. inszenieren können.
Man hätte vor allem...
Weil bisher waren Überfälle in Star Wars, waren ja bisher immer nur, wir gehen rein, wir ballern, wir gehen raus.
Ja, vor allem hätte man ein bisschen mehr Content geben können, was die unterschiedlichen Personen dieses Teams denn eigentlich so tun. Weil am Schluss war nicht so richtig klar, was zum Beispiel diese, den Name vergessen, die so ein bisschen indisch angehauchte Person, was die so richtig macht, die so ein bisschen sehr hart und wortkarg ist. Was die in diesem Auftrag so richtig getan hat, ist mir nicht so ganz klar. Aber was man gerne verpasst, was einem gerne entgeht, ist, ja, dieser Überfall ist auf 3 Folgen aufgesplittet, aber man sieht davon nicht sonderlich viel, weil in den 3 Folgen auch super viel Politics passieren bei Mon Mothma. Und teilweise ist mehr Mon Mothma-Zeit in den Folgen als Andor-Zeit. Und dann fühlt es sich an, als hätte man diesen Auftrag, diesen Raubzug auf 3 Folgen super krass ausgedehnt und das sind 3x 40 Minuten. Aber in Wirklichkeit sind das eigentlich nur 40 Minuten und der Rest ist Politics. Musst du mal gucken.
Aber hätte man den nicht trotzdem irgendwie so ein bisschen intelligenter gestalten können?
Schon.
Ja gut, über die Gestaltung kann man natürlich reden, aber ich muss sagen, ich hätte auch lieber mehr Mon Mothma in der Serie als Andor. Aber das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt.
Ich hätte ganz gern noch mehr von diesem Ort gesehen, wo seine Mutter lebt. Der war echt toll. Die haben das ganze Ding ja gebaut.
Obwohl ich, der war mir zu dreckig, der Ort.
Das finde ich gerade cool. Also, dass sie das genau so umsetzen, dass es so wirkt, finde ich super gut. Weil das etwas wirklich used aussieht und wirklich nicht nur dreckig, sondern es hat einem bestimmten Zweck gedient und sieht deswegen so aus. Das ist die hohe Kunst des Nachbauens, des Modellbauens und so weiter. Gerade diese Wand, wo die Arbeiter immer ihre Handschuhe hinhängen, die Idee dahinter, also das ist so gut gemacht, hätten sie sich auch komplett sparen können, diese Wand aufzubauen. Aber sie haben das gemacht, weil es ist Worldbuilding und wirklich fantastisch gut. Also ich brauche definitiv The Art of Andor, wenn es mal rauskommt.
Ja, Max, wie war das noch mit den Referenzbüchern?
Ja, diese Artbooks, die kommen eigentlich immer sehr gerne raus bei denen. Die hauen sie mit vollen Händen raus.
Ich habe gerade das Artbook The Arts of Galaxy Edge gekauft.
Gescheiterte Millionengrab. Ja.
Nee.
Wieso Millionengrab?
Nicht der Starcruiser, sondern Galaxy Edge. Galaxy Edge rechnet sich sowas
wieso
von.
Wieso Millionengrab?
Ja gut, das stimmt. Ja. Aber ja,
der Starcruiser war doch auch ausgebucht.
Nee.
Die haben Starcruiser ja eingestampft, weil da nichts mehr ausgebucht war.
Eben.
Da war eine Welle von...
Da war das erste halbe Jahr ausgebucht und danach nie wieder.
Genau. Die hat eine große Welle von... Influencern und dann eine Welle von Leuten, die sich es einfach leisten können, das mal eben schnell sich zu klicken. Und ab dann sind ihnen die Gäste weggeblieben und dann wurden auch schon Termine komplett gecancelt und mit anderen Terminen zusammengeschoben. Also Leute hatten quasi für den 20. gebucht. 20. wurde komplett aufgehoben und alle Gäste, die auf den 20. gebucht haben, sollten jetzt zum 13. kommen. Solche Sachen sind da passiert, massiv. Und deswegen haben sie das Ding jetzt auch eingestampft. Also die letzten Buchungen laufen jetzt noch im September und dann ist vorbei.
Ja, man hörte mehrfach von einer Shitshow, die da abgelaufen sei. Die Leute müssen wohl auch, also es sei ja dieses Immersive Experience.
Ja,
also
das Ding ist ein Rollenspiel.
Ja, genau. Und das muss wohl auch für die Mitarbeiter müssen wohl nach der ersten Woche schon extrem demotiviert gewesen sein. Und jetzt stell dir mal vor, da kommen irgendwelche Leute, die halt mit ihren Kindern da hingehen und die Kinder sind total drin und die Eltern haben da sowas von null Bock drauf. Okay. Also das ist von der Anlage her schon absolut eine Fehlplanung gewesen eigentlich.
Ja, die Videos auf YouTube, die habe ich mit großer Begeisterung geguckt, aber das waren natürlich die ersten Gäste. Da ist noch alles mit Vollgas, mit 300% unterwegs und die ganzen Method-Actor, die da unterwegs sind, die waren noch wirklich mit Herzblut dabei. Es ist zwar viel Cringe dabei gewesen, aber wenn man sich einfach fallen lässt in dieses, das ist im Endeffekt ist es ein gebuchtes Live-Rollenspiel für ein Wochenende. Und das ist wirklich großartig gewesen. Ich finde es fantastisch. Und wenn ich es mir leisten hätte können, wäre ich da längst gewesen.
Ja, die Idee ist ja auch nicht ganz so doof, aber die Umsetzung, also beziehungsweise die Realität, die ist halt, über das noch, Reality ist often disappointing.
Ja. Aber sie haben es schon ziemlich gut geschafft, die Realität aus dieser Geschichte rauszusperren. Also wie die Räumlichkeiten aussehen, wie, also man sieht natürlich am Boden, dass es ein Laminat ist und dass das ganz normales Material ist und dass es ein Haus ist.
Wer sagt denn, dass es im Star Wars Universum kein Laminat gibt?
Ja, aber du hast keine Betonwände in einem Raumschiff. So, ja.
Das stimmt
wohl. Genau, und das fällt halt irgendwann schon auf, solche Kleinigkeiten, wenn man es sehr genau nimmt, was ich als Modellbauerin halt schon tue. Aber so, wie die großen Räumlichkeiten gemacht sind und auch das Rollenspiel, wie das da so gelaufen ist, mit den Charakteren, die rumlaufen und am Ende kloppt sich noch Rey mit und dieses fantastische Lichtschwert, das sie da extra dafür konstruiert haben und patentiert haben. Also da sind schon sehr, sehr gute Sachen reingelaufen. Es war vielleicht ein Ticken zu früh für sowas. Vielleicht kommt es mal wieder. Übrigens gibt es sowas in der Art Diverses rund um die Welt. Nur die meisten sind eher im Fantasy-Herr der Ringe-Bereich unterwegs oder tatsächlich dieses reale historische Kriegsschauspiel und so weiter nachspielen. Also
meinst du jetzt sowas wie Hobbingen in Neuseeland oder wie?
Ja, das ist ja eher so ein touristisches Ding, aber ich meine jetzt tatsächlich so Live-Rollenspiel-Wochenenden. Wo ja, gut, Zeug aufgebaut klar, wird, du spielst, du hast Rollen, du hast Aufgaben, ähnlich wie in dem Star Cruiser, wo du auf dem Handy die ganze Zeit deine Aufgaben hast, wo du Dinge machen kannst. Das war vielleicht ein Teil des Problems gewesen, weil...
Dass es so viel Geld gekostet hat.
Nee, das durch die, also ich rein von der Experience her, dass durch die App die Interaktion zwischen dir und dem System passiert. Aber man müsste dich eigentlich viel mehr in die Welt reinholen, indem du mit anderen interagierst, die auch da sind. Aber du interagierst eigentlich nur mit dem System, mit der Software auf dem Handy und ganz, ganz selten mit den angestellten Method-Actern, die dir eine Info geben für irgendwas.
Okay, ja, verstehe.
Aber wenn ich zum Beispiel Schmuggler bin, dann gehe ich und dann mich in der Bar mit dem anderen Schmuggler treffen sollte, der auch ein Gast ist. Dann würde viel mehr spontane Immersion ja. passieren. Und aber das fordert natürlich relativ viel Rollenspielverhalten. Wenn du da einfach hingehen willst mit deinen Kindern für ein fantastisches Wochenende, lass uns mal da hingehen, das ist ganz cool, du magst doch auch Star Wars. Das sind die falschen Leute für die Geschichte.
Ja, das stimmt natürlich. Max, wärst du denn mal mit den Star Cruiser
einfliegen? Nee, ich möchte noch einpflegen, Laminat gibt es tatsächlich sogar im Kanon.
So.
Gut. Und zwar ist das Interieur des Panzers aus Rogue One ist damit ausgekleidet.
Ausgerechnet.
Gib nicht mir die Schuld, gib Pablo die Schuld. Gib nicht mir die Schuld, es war Pablo.
Ist das der Panzer, in dem Jyn Erso so ganz am Anfang als Gefangener drin sitzt?
Nee, der durch Jedha City fährt.
Ach, der? Ja, dieser Weiße, ne?
Nee, weiß ich nicht. Aber der Panzer halt, der tatsächlich der Kettenpanzer.
Nee, der schwebt, das ist so ein rotes Teil, in dem sie Sachen verladen und der dann gesprengt wird.
Ach so.
Aber da habe ich jetzt kein Laminat drin gesehen.
Kann ich sicher, ich dachte es. Ja, das Interieur davon soll wohl laut dem Quellenbuch zu Rogue One mit Laminat ausgekleidet sein.
Naja, okay.
Und der hat es dann ein bisschen in den Kanon geschafft, ja, wundervoll. Ja.
Genau, und übrigens, nein, es ist kein Schwebepanzer, es ist tatsächlich ein Kettenpanzer.
Echt?
Der fährt tatsächlich. Es gibt eine Repulsor-Lift-Version davon, aber die fährt nicht im Film rum.
Und wenn du nicht aufpasst, wirst du entschädelt.
Genau, die Entschädelten kommen da auch vor.
Ja, genau.
Kurz danach. Ja, die Cranial.
Ja, genau, die haben keinen Kopf. Also, die haben nur noch einen halben Kopf, so.
Genau, der Rest ist durch Kybernetik ersetzt.
Ja.
Das sind diese Kellner, die da in der Stadt rumrennen.
Ah.
Da gibt es so Kellner, die haben nur noch einen halben Kopf.
Ja, sieht ziemlich das strange
ist,
aus.
Der Rest vom Kopf wurde entfernt durch Dr. Iverson. Also hier, du gefällst mir nicht.
Nee, du gefällst ihm nicht. Mir gefällst du auch nicht.
Ja. Wir haben in der German Garrison zwei Cosplayer, die zwei spielen. Und die treiben sich auf den Conventions rum und pöbeln die Leute an.
Ach so, ja.
Mit Recht?
Ja, ja.
Let's mug him. Wer Viva la Dirtly kennt.
Gefällt ihm auch nicht. Wir sind gesucht auf so und so viele Planeten. Oder so ähnlich.
Ja, ich bin zum Tode verurteilt auf, wie viel waren es? 10 Welten oder so?
12,
ja,
glaube ich.
12 oder so.
12,
ja, so.
Glaube ich.
Ja, ich habe es nicht mehr. Ne? Also, ich finde es ja immer sehr interessant, wenn Leute wirklich diese ganzen Filmzitate nachsprechen können. Dafür hat mein Auswendiglern-Skill nie genug Punkte gehabt, glaube ich, um mal in Rollenspielbegriffen zu sprechen.
Ja, es kommt rein und es geht auch wieder raus, sag ich mal.
Ja, genau. Ja, manche Quotes, die sind natürlich so ikonisch, dass man sie immer weiß. Aber andere Sachen. Naja. Mhm. Naja, gut. So. Ich glaube, so langsam können wir auch mal wieder zum Ende kommen. Ich glaube, Jeanette, mit dir können wir auch noch so viel besprechen, dass es sich für noch weitere Folgen mal eignet.
Sehr gern. Wir laufen uns ja eh regelmäßig über den Weg. Haben wir ja schon Erfahrungen drin.
Ja, genau. Auf welcher Convention treffen wir dich als nächstes?
Ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt Convention nennen würde. Ich bin auf der Maker Faire in Hannover. 19. 20. August.
Okay.
Dann bin ich auf jeden Fall auf dem Science-Fiction-Treffen in Speyer. Allerdings nur einen Tag von Samstag und Sonntag.
Ah, ja.
Ich weiß noch nicht genau. Und dann im November gibt es schon wieder die Faszination Modellbau in Friedrichshafen. Da bin ich zusammen natürlich mit den Droid-Bildern. Da werden wahrscheinlich sowas um die 15 verschiedene Star-Wars-Droiden unterwegs sein. Und auch anderes Zeug, wie zum Beispiel ein Wall-E, lebensgroß.
Oh, das ist ja cool.
Und dann wäre natürlich auch noch die Comic-Con im Dezember dran, wo ich auch meinem großen Star-Wars-Stand sein werde.
Genau, da sehen wir uns ja auf jeden Fall dann.
Genau.
Mhm. Ja, da sind wir ja gerade schon mitten in der Planung drin, das hatten wir ja auch schon erwähnt.
Also Comic-Con und, Stuttgart, wird, ne?
Also genau, richtig.
Kollegen, die Zuhörer auch Bescheid
wissen. Das ist doch klar.
Es gibt eine andere.
Berlin, Dortmund, früher gab es mal München.
Wir müssen die Werbung machen, hallo.
Naja, es gibt noch verschiedene andere Comic-Cons, aber nur die eine, die auch von der Fan-Con
geht. In München interessiert man sich nicht für Comics.
Nein?
Was?
Nee, in München interessiert man sich nicht für Comics.
Also es war mal. Ich war mal auf einer Comic-Con München, aber die war relativ klein und ich glaube, das war dann auch die letzte.
Ja genau, ich sage ja, also in München interessiert man sich nicht dafür, glaube ich.
Aber es war ganz cool. Ich war mit meinem Bruder und meinem Neffen dort und es gibt ein echt ikonisches Foto, wo mein Neffe zu dem Zeitpunkt 1,5 Jahre oder so neben einer lebensgroßen Figur von E.T. steht. Also wird von meinem Bruder so ein bisschen gehalten, ist klar, aber es ist ein echt schönes Foto.
Ja, glaube ich. Ja, der E.T., der hat ja auch bei uns in der Show angerufen. Ne?
Oh, wollte er nach Hause telefonieren und ist bei euch rausgekommen?
Genau, richtig, so war's, ja.
Genau.
Sehr gut.
Ja, also ja, dazwischen ist, glaube ich, noch irgendwann die Vienna Comic Con in Wien eben. Die ist, glaube ich, Ende November auch. Da könnte sein, dass da der ein oder andere von uns aufschlägt. Mhm. Aber ja, in Deutschland sind wir jetzt zumindest so ausgelastet, dass wir eben die Comic Con da ins Auge fassen. Und dann gucken wir mal, ob vielleicht sich noch jemand nach Speyer verirrt oder ob Max und ich vielleicht sogar auf der Magic-Con noch rumlaufen.
Mhm.
Ne, Max?
Ja, es kann sein, es muss aber nicht sein.
Schauen wir mal.
Das ist noch nicht, das steht noch in den Sternen.
Oh ja, mach mal deine Planung, ey.
Ja, ich muss noch mit den Sternen darüber reden.
Ja, wir müssen auch noch über die Gamescom reden.
Ja, muss ich auch mit den Sternen drüber
reden. Ja. Ja, nee, weil da wird es langsam nämlich Zeit. Ne? Da müssen wir mal wirklich dann planen, weil das ist ja nur noch ein Monat hin.
Ja, vor allem auch so Geschichten wie Hotel oder so, ne? Oder wie macht ihr das?
Für ihn zumindest. Ich wohne ja hier in der Nähe von Köln.
Ja, gut.
Relativ Nähe.
Das gilt aber nicht für alle Conventions.
Nee, aber die meisten im Rheinland, das ist schon ganz cool eigentlich. Mhm. Ja, so. Der Dortmund war ich ja Anfang Mai, um da noch ein paar Leute anzusprechen. Und Bonn, Köln, passt schon.
Dann kriege ich dich vielleicht dazu, auf der Maker Faire in Hannover vorbeizuschauen?
Eher nicht.
Warum nicht?
Weil das ist ja ungefähr eine Woche vor der Gamescom und da ist ja auch schon wieder Schule. Und so viel Zeit habe ich dafür, glaube ich, nicht.
Schade. Das wird auf jeden Fall ziemlich abgefahren, weil da fährt so alles an selbstgebauten Gekröse rum, was man sich so vorstellen kann. Ist wohl die größte Maker Faire in Deutschland, wenn ich das richtig weiß. Sehr, sehr cool, dass ich damit hin darf. Also ich bin da eingeladen.
Ja, dann wünschen wir dir da auf jeden Fall viel Spaß und dann sehen wir uns allerspätestens auf der Comic-Con wieder.
Genau.
Und ansonsten, man ist ja heutzutage über Internet immer irgendwie verbunden.
Ja.
Ja, so bevor wir jetzt komplett zum Ende kommen, wollte ich eine kleine Tradition mal wieder aufleben lassen. Jeanette hatte uns ja eben schon einen Film empfohlen. Kannst du noch mal kurz sagen, worum es da ging, wer schon vergessen hat?
Das war der Film Her mit dem digitalen Assistenten in der Brieftasche.
Genau, richtig, mit Scarlett Johansson und Joaquin Phoenix.
War genau. Das, ne?
Genau, und ich hatte es ja letztes Mal zumindest in meinem Instagram-Video schon angekündigt, dass ich noch kurz auf das Indiana-Jones-Buch zu sprechen kommen wollte, was ich da in die Kamera gehalten hatte. Das ist von Rob McGregor, Indiana Jones und Der Tanz der Giganten und das Orakel von Delphi. Zwei Romane in einem Band. Den habe ich damals mal, das ist bestimmt mindestens 20 Jahre her, habe ich den mal am Grabbeltisch gefunden und habe mir gedacht, den nimmst du einfach mal mit. Und dann hat den als erstes mein Vater gelesen und dann habe ich mir den hinterher auch mal gekriegt und dann ist mir aufgefallen, dass die Romane in der verkehrten Reihenfolge hier drin sind. Ja, der eigentlich, der chronologisch davor stattfindet, der ist hinten im Buch abgedruckt.
Okay.
Das ist mir dann aber auch erst aufgefallen, nachdem ich dann mit dem hinteren Roman angefangen hatte. Naja. Ja, jedenfalls, ja, ist das wohl ein Band aus einer ganzen Reihe von Indiana Jones Romanen, die es gibt. Und da geht es um einen sogenannten Omphalos.
Ich frage einfach gar nicht.
Ja, du hast schon den richtigen Gedanken im Kopf gehabt, genau. Es ist nämlich ein, längliches Objekt, was irgendeine kultische Bedeutung hat und wie es bei Indiana Jones so ist, auch dem übernatürliche Kräfte nachgesagt werden. Es hatte aber, glaube ich, weniger mit der sexuellen Schiene zu tun. Es hatte halt nur diese Form.
Okay, ja. Also nicht der magische Penis der Mayas?
Nein, und auch nicht der Klappstuhl der Shoshonen. Ja? Also es ist...
Wo die Shoshonen schön hoch.
Genau, richtig, ja. Aber ich glaube, ich muss das Buch nochmal lesen, da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Aber hier, es heißt ja, ne, das Orakel von Delphi, da geht es um Pythia und Griechenland, also ne, alles, was wir ja auch gerade im letzten Teil der Reihe schon hatten mit Archimedes und so weiter. Mhm. Also von daher, ja. Durchaus das mal meine Empfehlung. Und Max, du willst uns Barbenheimer, was möchtest du uns empfehlen?
Ja, schaut euch Oppenheimer an, genau. sehr treffend ausgedrückt.
Oder möchtest du nicht doch lieber Asteroid City empfehlen?
Da war ich ja vor über einem Monat schon.
Ja. Den habe ich tatsächlich auch gesehen. Ich fand den wirklich fantastisch.
Ja, tatsächlich auch noch gucken.
Der war echt schön gemacht.
Also ich habe tagelang danach noch das Gefühl gehabt, dass ich nicht weiß, was ich da gerade gesehen habe. So ging es ja den Protagonisten im Film auch. Aber das war ein Film, der in gewisser Weise augenöffnend war. Also ich kann es kaum beschreiben, aber er war wirklich was Besonderes für mich.
Inwiefern augenöffnend? Wieso das?
Ich weiß nicht. Es ist dieses Faszinierende, was da alles passiert und eigentlich nicht passiert, wie hier Vordergrund und Hintergrund, wie das miteinander interagiert, also im Sinne von der Teil der Story und der, wie die Story entsteht, also das Bühnenspiel und so weiter. Ich kann es kaum beschreiben. Es ist so, fehlen da wirklich die Worte. Es ist wirklich ich weiß, von Wes Anderson gibt es wohl noch eine ganze Reihe Filme, die auch besser bewertet sind und so weiter. Ich habe von ihm wissentlich zumindest, glaube ich, nur das Grand Budapest Hotel gesehen. Und das ist schon etliche Jahre her. Bitte?
La La Land habe ich auch nicht noch gesehen.
Und ich weiß nicht, ich, ich gucke wirklich viele Filme. Ich bezeichne mich ein bisschen als Cineastin, auch wenn mein Namensgedächtnis inzwischen krass zu wünschen übrig lässt. Vor allem seit Corona. Aber sowas wie das, was mich so bewegt hat in einer gewissen Form, so dass ich nicht wusste, was habe ich da jetzt eigentlich gesehen? Was soll ich damit anstellen? Wie muss ich das interpretieren? Weil offensichtlich muss man es interpretieren, weil es wird dir nicht ins Gesicht gesagt, das sind die Guten und das sind die Bösen und ab sofort wird gekloppt, sondern das ist halt, es ist so anders.
Ja, ja, nicht so, ne, da kannst du auch, bevor wir jetzt ganz in diese Lanz-Ecke abdriften, was macht das mit dir? Ja, ja, aber so ähnlich war das doch auch mit Everything Everywhere All at Once, dass man wirklich erstmal verarbeiten musste, was man da gesehen hat.
Oh ja, oh ja.
Max, siehst du?
Der wird noch geschaut.
Ja, ja.
Der wird schon noch geschaut, keine Sorge, den habe ich fest vor, aber ich sag mir wann.
Ja, ja.
Genau. Max, du hattest, glaube ich, in deiner letzten Podcast-Folge oder vorletzten, als es um Asteroid City ging, tatsächlich gefragt, irgendwo muss noch Tom Hanks vorkommen, du weißt aber nicht wo. Erinnerst du dich?
Ich weiß nicht, wer da von Tom Hanks in dem Fall war. Ja. Ich weiß, dass da Tom Hanks vorkam, aber ich habe ihn jetzt nicht identifizieren
können. Das war der Vater von der toten Mutter und dadurch der Opa der Kinder. Am Ende des...
Was, das war ja, Tom Hanks? Der Schwiegervater?
Ja, natürlich.
Ich komme gerade nicht mit, aber...
Okay. Okay, ich hätte es nicht erkannt.
Das war so offensichtlich. Der hat ja kaum Maske gehabt. Aber vielleicht ist dieses farbige Shirt doch sehr untypisch für einen Tom Hanks gewesen. Aber ich hatte erst zuletzt den Film mit ihm gesehen, wie hieß denn der, wo er in dieser Wohnsiedlung quasi alle 10 Minuten versucht, sich umzubringen und dann doch ständig davon abgelenkt wird. Sein Name ist irgendwie... Sein Name... habe ich gerade vergessen. Und dadurch hatte ich Tom Hanks halt sowieso gerade ziemlich parat, also so mental gesehen.
Ich glaube, der Schnauzer ist es. Das liegt am Schnauzer.
Okay.
Nee, der Schnauzer hat mich da irgendwie komplett rausgebracht, ja.
Ah ja. Ja, dann freue ich mich schon mal drauf, diesen Film noch zu sehen. Ist er noch in Kinos, oder?
Der lief überhaupt nur in sehr kleinen Kinos, also
Und in sehr wenigen. Und dafür war er doch relativ teuer.
Okay. Na gut, dann gucke ich mal, ob ich ihn online irgendwo finde. Auf einem der großen Streaming-Anbieter.
A Man Called Otto. Ein Mann namens Otto war der Film, den ich gerade gemeint habe.
Ach, das Ding, ja, der war auch in den ganzen Arthouse-Filmen.
Genau.
So, ihr Cineasten, dann lasst uns das Ganze mal langsam beenden und das in den Aftertalk verlagern sozusagen. Mhm. Okay, gut. So, ja, Janet, schön, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mit dir kann man wirklich über 1000 Themen reden.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass es jetzt mal geklappt hat.
Ja, vielleicht können wir mal irgendwann auch eine Runde machen, wo wir einen Stefan noch dazu holen. Der hätte mit Sicherheit auch noch einige interessanten Input zu geben zu dieser ganzen Technik-Ecke und so weiter. Mhm. Ja, haben wir auf jeden Fall schon mal eine Sache, die wir mal in der Zukunft anpeilen können.
Sehr gerne.
Gut, dann... Ja, sag ich mal, bis bald und danke fürs Dabeisein.
Bis dann. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Hauen Sie rein.